Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ich weiß, das gefällt dir nicht, lieber Dennis, aber du bist es auch wert, mal interviewt zu werden.
Danke.
Der John Sinclair Podcast. Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
Liebe John Sinclair Freunde.
Ja, liebe John Sinclair Freunde.
Der letzte Podcast in diesem Jahr, glaube ich, oder?
Der letzte Podcast 2017.
Ja.
Ja, meine Güte, es ist ein aufregendes Jahr gewesen. Prost darauf erstmal.
So. Ja, wir haben uns so gedacht, wir machen heute mal keinen gewöhnlichen Podcast, sondern wir machen das mal ein bisschen gemütlich. Deswegen haben wir auch das Studio-Mikro abgeklemmt und mal so ein kleines mobiles Aufnahmegerät auf den Tisch gestellt, damit das alles ein bisschen ungezwungener ist. Dennis hat seinen Schlips abgezogen, den er sonst immer bei Aufnahmen trägt.
Ja, genau, meine Fliege.
Und ja, wir sitzen hier mit Keksen und Bier und mal gucken, was wir euch so erzählen.
Ja, genau. Aber Sebastian hat sich ein bisschen Plan schon gemacht. Er hat, glaube ich, irgendwas überlegt. Er hat mir noch nicht genau gesagt, was er vorhat, aber irgendwas wollte er.
Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt dieses Jahr so viele interessante Interviewpartner gehabt. Mich würde schon mal interessieren, was du den ganzen Tag machst.
Du willst mich erwischen, ne? Ja.
Ja, ich kann mir das ja gar nicht so vorstellen. Mhm. Und deswegen dachte ich frage mal, was du so
genau kannst du ja umso länger darüber reden, Dennis, ne?
Ja. Nee, die Idee dahinter ist einfach, euch mal zu zeigen, was vor einer solchen Hörspielproduktion gemacht wird, also die Skriptarbeit. Und zu der werde ich heute mal den Dennis befragen, was der so treibt als Autor.
Tja.
Und vielleicht im nächsten Podcast, ja, machen wir das Ganze umgekehrt. Da wird es dann um die Nachbearbeitung nach den Sprachaufnahmen gehen und da fragt der Dennis dann mich vielleicht mal ein paar Sachen zur Postproduktion und Vertonung des Ganzen.
Ja, ich denke, wir fangen einfach mal bei der Stunde 0 an, oder?
Stunde 0,
was ja,
auch immer das ist, ja.
Also nur nochmal, um dich vorzustellen, falls dich die Leute noch nicht kennen, vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht. Der Dennis, der mir hier gegenüber sitzt, der ist ja der Skriptautor für die Hörspiele und der führt auch hier die Regie bei den Sprachaufnahmen. Und vielleicht fangen wir doch einfach mal an, indem du mal vielleicht kurz erzählst, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Geschichten zu schreiben. Und ja, vielleicht mal deine Faszination erklärst, mit der du Geschichten erzählst oder warum du Geschichten erzählst?
Also das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil ich gar nicht weiß, wann das gewesen ist. Weil es eigentlich, glaube ich, schon immer so war. Also wie man so sagt, nicht seit ich denken kann, aber ist es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen so, dass man, also gelesen habe ich, ja, in dem Augenblick, wo ich lesen konnte, da habe ich dann auch gelesen, also Bücher verschlungen.
Warst du jemand, der früh lesen konnte?
Ich glaube schon, also jetzt nicht, war kein Wunderkind, das mit 3 Jahren gelesen hat, aber ich erinnere mich schon, dass ich, also gerade mit den Karl-May-Büchern, da war ich, also das war eine große Herausforderung da, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, so 7 kann nicht sein, also vielleicht 9, 10, irgendwie so die Richtung, wo diese Bücher mit 500 Seiten doch eigentlich unglaubliche Herausforderungen waren, die da vor einem lagen und wo man Seite für Seite schon froh war, wenn man das geschafft hat, weil man vorher eigentlich eher so diese Kinderbücher kannte, ne, mit großem Zeilenabstand, mit kurzen Kapiteln, mit Bildern drin und plötzlich waren da keine Bilder mehr, plötzlich waren da riesen Textwüsten die man sich erkämpfen, erarbeiten musste. Aber es hat mich voll gepackt. Und,
was waren so die Genres, die du damals gelesen hast?
Das war tatsächlich, also erstmal Karl May. Also ich glaube, damit hat es irgendwie angefangen, weil es ja auch so ein bisschen, sagen wir mal noch, es ist ja schon ein Jugendbuch. Es gibt einige Bücher von Karl May, die explizit als Jugendbücher geschrieben hat oder die zumindest als Jugendbücher dann auch verkauft worden und vermarktet worden sind. Der Schatz im Silbersee zum Beispiel, so ein bekannteres davon, oder Unter Geiern. Und da gab es so einen Schrank bei meinen Großeltern, da hatten die nämlich für meinen Vater immer damals die Bücher. Die hatten sie aufgehoben, die standen bei ihnen, die hatte mein Vater nicht mitgenommen. Und ich hatte dann praktisch immer so ein Buch frei, wenn sie zum Besuch kamen, dass sie dann gefragt haben vorher, welches Buch sie dann mitbringen sollen. Mhm. Und dann habe ich halt immer das nächste Buch bekommen und bis zum nächsten Besuch. Also so lange hat das nicht gereicht. Also irgendwann war ich dann so weit, dass ich so 500 Seiten an einem Tag weggehauen habe. Aber damals, ja, ab und zu bin ich auch zur Schule gegangen.
Ich wollte gerade sagen, Freunde hattest du
ja,
nicht.
Ja, Freunde hatte ich nicht, Schule nee. War auch nicht, musste ich nicht, ja. Also interessierte mich nicht. Also, ne, da gehen ja nur Leute hin, die es interessiert. Und insofern hatte ich dann viel Zeit, um zu lesen. Und nach Karl May oder ja, parallel, weiß ich nicht, ich glaube, das war so 7. Klasse, das muss später gewesen sein, da ging das dann langsam los mit den Heftromanen. Das hat mir natürlich viel Spott eingetragen innerhalb der Familie.
Auf die Heftromane kommen wir ja gleich noch.
Ach so, ich dachte, gut, okay, du führst ja, das nee. Interview.
Vielleicht erzählst du mal, wie es dann dazu kam, dass du, dass aus der Leseratte jemand geworden ist, der dann selbst den Stift in die Hand genommen hat.
Das war ja eigentlich noch ein bisschen später nach den Heftromanen. Also wenn du jetzt chronologisch vorgehen willst, müssen eigentlich erst die Heftromane kommen.
Warum keine Chronologie?
Wir brauchen keine Chronologie.
Wir gehen auf die Heftromane gleich nochmal separat an.
Ich hatte also die Geschichte mit dem Schreiben, abgesehen von Gedichten und solchen Sachen, die also relativ kurze Sachen waren am Anfang, war die erste Geschichte oder eine der ersten Geschichten, so ganz genau kann ich das nicht mehr sortieren und es sind, glaube ich, auch kaum Sachen erhalten von damals. glücklicherweise. Eine Geschichte tatsächlich hatte ich vereinbart mit zwei Schulfreunden. Da hatten wir so eine Art Schreibwettbewerb. Wir waren echt gute Kumpels, zwei Leute und ich. Und wir haben dann in den Pausen uns immer unterhalten und manchmal auch in der Unterrichtsstunde, was wir denn, wir hatten gleich die gleichen Interessen. Wir haben alle Larry Brand gehört und all so ein Kram und wollten dann auch unsere eigenen Gruselgeschichten schreiben und haben uns dann immer erzählt, wie weit wir sind bei der Geschichte. Und haben immer Stück für Stück dann weitergeschrieben halt. Ne? Und irgendwann kam natürlich der Tag, wo es dann mal darum ging, Butter bei die Fische, so, ne? Zeigt mal vor, was ihr habt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die anderen beiden kaum was geschrieben hatten oder so. Ich glaube, sogar einer fast gar nichts geschrieben hatte. Und ich war der Einzige, der da wirklich dran geglaubt hat, an das gemeinsame Projekt. Und der seine 100 Seiten oder ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, runtergerissen hat. Ja, das hat natürlich mich schwer erschüttert, hat mich aber auf der anderen Seite auch fester gemacht in meinem Glauben, dass da vielleicht eine Richtung ist, also dass das eine Richtung ist, die mir was bedeuten könnte, das Schreiben, und dass das auch ja was ist, was in einem drinsteckt und einen über längere Zeit begleiten könnte. Und dann habe ich halt, also das war wie gesagt vielleicht 13, 14 oder so die Zeit, und dann eigentlich immer geschrieben. Hab mir irgendwann eine elektrische Schreibmaschine gekauft. Ne? Also kein Computer, sondern eine elektrische Schreibmaschine, wo man sage und schreibe eine Zeile komplett im Voraus schreiben konnte und dann auf den Knopf gedrückt hat. Und dann wurde die erst ausgedruckt auf dem Blatt Papier, das da drin eingespannt war. Das war natürlich ein technisches Meisterwerk. Hat, glaube ich, 750 D-Mark gekostet. Ja.
Nicht schlecht. Da hast du ja, das ist ja fast wie bei Herrn Reller, Gerd.
Das hat mich einige Monatstaschengelder gekostet.
Der ist noch ohne diese Computer.
Genau.
Diesen Speicher. Das heißt, die Schreibmaschine hatte schon einen kleinen Speicher drin.
Der hat einen kleinen Speicher, genau. Ich konnte also praktisch korrigieren, das war der Punkt. Ne? Ich konnte also, wenn ich mich vertippt habe zum Beispiel oder dachte, oh, der Satz ist ja blöd, den will ich normal anfangen, dann ging das, solange das, glaube ich, dieselbe Zeile oder vielleicht zwei Zeilen oder so waren.
Und hattest du dann erst ein Display, wo man vorgeschrieben hat oder woher wusstest du, ob du einen Fehler eingetippt hast?
Genau, war ein Display. Naja, so sieht's aus.
Nicht schlecht.
Ich war auf der Höhe der Zeit damals, das muss so Ende der 80er, glaube ich, gewesen sein oder Mitte der 80er, nee, es muss Ende der 80er, glaube ich. Ja, alles.
Und dann bist du also die ganze Zeit bei dieser Sache geblieben, obwohl deine Laufbahn, wie wir ja auch noch später erfahren werden, eigentlich eine ganz andere war. Du hast dir das Schreiben also immer erhalten sozusagen, ohne aber explizit darauf hinzuarbeiten, mal Autor zu werden, oder wie war das?
Naja, sagen wir mal so, das war halt was, was einen immer beschäftigt hat. Und ich glaube, es war mit 16 oder so, dass ich tatsächlich die erste Kurzgeschichte veröffentlicht habe, sage und schreibe, in der Zweitauflage von John Sinclair. Nicht zu fassen, ne?
Mit 16?
Ja, ich glaub 16 war das, ja. Und der sind dann noch zwei oder drei andere Geschichten gefolgt mit einem 2-3 Jahren Abstand oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also auch in dieser Sinclair-Zweitauflage oder Drittauflage, da gab es dann, glaube ich, auch irgendwann diese Leser-Stories, die da veröffentlicht wurden. Und das waren so die dann für lange Zeit ersten Veröffentlichungen. Und dann ging es erst weiter, nachdem das mit dem Heftroman ins Rollen kam, über den du ja noch nicht reden willst.
Dann können wir das ja jetzt anschließen und kommen dann vielleicht später nochmal darauf, wie das dann weiterging.
Ich muss mir erstmal die Nase putzen. Ja. Gut, das, so viele Erinnerungen, das macht ganz traurig.
Ganz traurig und
sentiment feucht in den Augen. Und guck mal. Ich gleich, aber das ist ja noch trocken. Ich muss erstmal hier.
Nicht auf den Keksteller.
Mann. So war das damals. Ja. Gut,
Heftromane. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt. Ich glaube, du selbst hast es mir mal erzählt, ne? Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass du ja auch.
Welche Kekse sind hier eigentlich?
Es gibt Vanillekipferl. Dann gibt es das gleiche wie Kipferl, nur mit Nuss drin. Also nicht Vanille, sondern Nusskipferl. Und das hier, das sind Stollentaler, ja? Das ist quasi, also, du magst keine Rosinen.
Ich habe doch gesagt, ich mag keine Rosinen.
Ja, aber deswegen habe ich ja die Nüsse und die Vanille für dich geholt.
Ach so, das die dicken Kekse sind für dich sowas.
Ja, du kannst auch drum rumressen um die Rosinen.
Also manchmal esse ich Rosinen, aber nur zur Not. Na gut, ich werde sehen. Ich probiere mal diese... Na gut.
Heftromane.
Heftromane.
Du bist ein großer Heftroman-Fan gewesen, immer noch. Wahrscheinlich immer noch ein Stück weit. Liest du noch aktiv heutzutage Heftromane?
Nee.
Nicht. Du warst aber ein großer Fan. Wie kam es dazu?
Also, nee, das klingt eben so, ne, als würde man das heute blöd finden. Das ist gar nicht der Punkt, sondern man ist einfach...
Also Heftromane, wissen wir alle, die haben ja diese Faszination. Zumindest bei mir war es so, ich habe nie Heftromane gelesen, aber diese
die haben dich
Titelbilder...
aber du hast sie nicht.
Okay, die Titelbilder, ja. Ich habe mir diese Titelbilder immer... Aber da war ich eigentlich zu jung, um das zu lesen. Da war ich, glaube ich, noch unter 10. Da stand ich immer vor diesen... Bastei, diese Drehdisplays, kennst du die noch, wo die mal drin standen?
Klar.
Und war fasziniert von den Titelbildern.
Das habe ich ja mal so gemacht.
Hab die nie bekommen.
Bin da zum Karstadt oder so hin.
Ja.
Und hab mir dann ein Heft genommen. Zum Beispiel in der Zweitauflage war das mal, ich schieße das Tor zur Hölle auf. Band 250. War ja in der Erstauflage bei Sinclair Band 200 und bei der Zweitauflage dann 250, weil sie die ersten Gespensterkrimis da schon mit in die Nummerierung reingenommen haben, die 50 Stück. Die jetzt als Klassiksfolgen kommen. Also Band 250, was ich sagen will, ich bin dann manchmal zum Kiosk hin. Unter anderem war das dieser Band. Und weil das ein Dreiteiler war, der Anfang, fand ich den ganz interessant und habe mir den da rausgenommen und habe den angefangen zu lesen. Und als ich irgendwann auf Seite 40 oder so war...
hatte ich jemand angetippt und hat gesagt...
Nein, da hat der... wie heißt der Typ hinter der Kasse? Kassierer.
Kassentyp,
ne? Der Kassentyp, also der Inhaber des Ladens, das war so in Karstadt, also aber ein eigener Lotto-Tabakwaren-Laden, so wie es das damals so war, ne? Da hat er irgendwann ein Gummiband genommen und hat das so über die Finger wie so eine Zwille, ne, und hat dann nach mir geschossen. Und ich habe das noch nicht mal gecheckt und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass da irgendwas gegen meinen Rücken knallt und dass er meinte, ich könnte doch bei Seite 40 langsam überlegen, ob ich den Band dann kaufen möchte oder... Ja, und ich habe den natürlich dann zurückgepackt und bin nach Hause gegangen. Ja, aber ich war klein genug, um noch, dass das noch als Jugendsünde durchging. Also er war mir, glaube ich, nicht so richtig böse. Hat wir wahrscheinlich gedacht, scheiß Blagen. Ne?
Okay, bei dir war es dann auch, also bist du auch über die Titelbilder zum Heft gekommen? Oder war es was anderes, was dich jetzt auf die Idee gebracht hat, mal so ein Roman-Heft zu lesen, anstatt dir noch ein weiteres Buch von Karl May oder von sonst wem zu kaufen?
Naja, also Bücher genau waren eigentlich, also ich war gar nicht mit Heftromanen konfrontiert, so innerhalb der Familie oder Freunde oder sowas. Das habe ich mir selbst erkämpft. Und zwar über die Kassetten von Europa, die Dan Shocker-Kassetten. Mhm. Das war halt so mal, wir waren, glaube ich, in der 5. Klasse auf Klassenfahrt und da hatte jemand unfassbarerweise Molochs Totenkarussell dabei.
Molochos.
Und Molochs Totenkarussell.
Moloch?
Ja,
ja. Ist der nicht Molochos?
Ja, der hieß Molochos, aber aus welchen Gründen auch immer haben sie wohl beim Titel das O vergessen. Oder also in der Roman wie auch das Hörspiel hießen immer Molochs Totenkarussell, weil es ja eigentlich der Moloch heißt. Ne? Also der Molochos ist ja eine Kunstfigur aus der Serie, aber der Moloch, haben sie wahrscheinlich gedacht, das war irgendein Redakteur, der die Serie gar nicht kannte und da hat dafür den Titel gemacht und der dachte dann, das heißt wohl nicht Molochos Apostroph Totenkarussell, sondern das ist wohl ein Fehler, heißt Molochs Totenkarussell. Also hieß der Roman immer so, obwohl natürlich da drin eigentlich Molochos eine Rolle spielt. Es ist aber halbrichtig, denn das, wie Insider wissen, gehört das Totenkarussell ja gar nicht Molochos, sondern Manco Taleb, ne, dem schwarzen Priester, einem der schwarzen Priester unter Molochos. Ne? Ja, die Augen werden schon glasig hier bei Sebastian.
Ist immer noch ein Keks.
Und das war schon eine krasse Folge, weil da also kam einiges drin vor. Eine nackte Dämonenverführerin, die Björn Hellmark alias Makabros da in die Falle lockt,
so
in,
was hast du damals
in die Hölle. Ne? Ja, wir mit einer 5. Klasse. Ne? Mhm. Ja, Klassenlehrerin kam vorbei, so, jetzt ist aber Licht aus, Feierabend. Als sie wieder weg war, Kassette an, fertig. Und die Angst erwacht im Todesschloss. Ich glaube, das war auch eine Folge, die ich dabei hatte.
Vier Teilen.
Wenn sie oben ins Spiegelzimmer geht, sehr geile Szene, wenn sie da in die Truhe kriecht und die Truhe später nur mit Kleidern gefüllt ist und man denkt, wo ist diese Person? Sehr unheimlich. Ja. Und über diese Kassetten, die habe ich dann natürlich, als ich da dann auf den Geschmack bekommen bin, mir nach und nach selber zugelegt. Dummerweise allerdings zu einer Zeit, die sind ja 1986 aus den Läden verschwunden, fast zeitgleich mit den Heftromanen, sodass ich also, obwohl ich zum Riesenfan mutiert bin, von Makabros insbesondere, habe ich nie ein Makabros-Heft oder eine Makabros-Kassette real im Laden gekauft. Das Einzige war Irrfahrt der Skelette, die erste, nee, das ging ja damals nicht, ne? Irrfahrt der Skelette, die erste Larry Brand CD, die habe ich noch verbilligt für 3,95 D-Mark bekommen, als sie im Ausverkauf war. Aber da, also da hatte ich nochmal Glück. Okay. Aber dann war es vorbei und ich musste mir alles auf Flohmärkten zusammenklauben. Und das war natürlich auch auf der anderen Seite eine super Faszination, weil gerade bei den Heftromanen Makabros 125 Stück, die ja nicht alle zusammenhingen, aber Makabros war quasi die zyklischste Serie, die man sich überhaupt vorstellen kann, wo 13 Teiler dabei waren, 18 Teiler, 16 Teiler kann man sagen, dann am Ende da einer 101 bis oder 100 bis 116, 101 bis 116 ungefähr. Was übrigens umso faszinierender ist, weil die ja nur monatlich erschienen, also da mussten die Leser echt schon Geduld haben. Das war dann halt total faszinierend, weil ich auf den Flohmärkten ja immer nur einzelne Teile bekommen habe und dann zum Beispiel Molochos eben irgendwann auf die Seite des Guten gewechselt ist, weil er bekehrt wurde mit den Augen, 7 Augen des Manja von Björn Hellmark. Und später war aber Molochos wieder Molochos, der Böse. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Aber mir fehlten die Hefte dazwischen und ich wusste nicht, was los war. Und solche Sachen rauszufinden, das ist natürlich viel, viel geiler gewesen damals, auch wenn es mich gequält hat, dann immer irgendwo hinzufahren, auf Flohmärkte, 20 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, zu irgendeinem Heftromanladen, um da vielleicht eine Nummer wieder zu bekommen, ist natürlich viel cooler, als heute alles bei eBay zu bestellen. Zum Rabattpreis alles zusammen. Ne? So hat mich das also emotional herangeführt.
Das heißt also, wenn ich jetzt hier mal schaue, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, wie du dann zum Hörspiel gekommen bist. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du eher vom Hörspiel zu den Heftromanen gekommen, anstatt vom Heftroman zum Hörspiel.
Naja, das war halt so der Auslöser, sage ich mal, als ich dann in dieser Welt drin war. Es gab ja nur 10 Makabros Hörspiele und 15 Larry Brand Hörspiele damals, 25 Stück insgesamt. Die 5 Dämonenkiller, die es damals gab, die waren so unter dem Radar, die habe ich damals nicht mitgekriegt wirklich. Das heißt, die konnte ich zwar rauf und runter hören, aber viel mehr gab es nicht in dem Bereich. Die Gruselserie, die es noch gab, hat mich nicht so interessiert. Fand ich ehrlich gesagt nicht so gut geschrieben wie die Sachen. Also die waren einfach nicht so wortreich und wortreich, so wortwitzig, kann man sagen. Makabros hat auch einen eigenen Humor, aber zusätzlich zum Humor meine ich tatsächlich auch gut geschrieben, gute Dialoge. Das war schon ein anderes Niveau als die vielen anderen Kassetten, die so am Markt waren an Hörspielen. Egal ob Horror oder nicht. Mhm. Mhm. Obwohl aus heutiger Sicht die Dämonenkiller, diese fünf, die es damals gab, auch einen ganz eigenen Charme haben, muss ich sagen. Also das, die waren schon mitunter auch ein bisschen unheimlich, obwohl leider vieles rausgestrichen wurde, was den Dämonenkiller ausgemacht hat. So, sagen wir mal, etwas gruseligeren, härteren Sachen, die waren dann nicht mehr dabei. Waren also eher Kinderkassetten.
Der Dämonenkiller?
Genau, also gerade im Vergleich, das war so witzig, weil nämlich gerade, es lag einfach an den Autoren, glaube ich. Die sind ja nicht von Charlie Graul, also von Douglas Welbert, Katja Brücker und Bertram von Boxberg zu dritt, sind die ja Charlie Graul, das Pseudonym, geschrieben worden, sondern von H.G. Francis. Von Herrn Franziskowski, der ja auch die drei Fragezeichen, die Skripte gemacht hat.
Die alles geschrieben hat bei Europa.
Ne? Das, also viel, ja, das stimmt schon. Also war ein ganz anderer Autor, der dahinter steckte, was man auch gemerkt hat, finde ich, eben an den Geschichten. Mhm. Und interessanterweise waren die Dämonenkiller-Hefte, die Dorian Hunter-Hefte, ja immer, sage ich mal, viel erwachsener und härter als die Dan Shocker-Sachen. Und es war bei den Hörspielen aber genau umgekehrt. Bei den Adaptionen.
Und das heißt also, dass du ein Heftroman-Fan bist, stimmt also nicht bezogen auf Genre, sondern es geht schon um bestimmte Serien, die dir gut gefallen haben und die du dann gelesen hast. Du hast jetzt nicht gesagt, oh, Heftroman, geil, ich kaufe mir jetzt auch, keine Ahnung, irgendwelche Western-Romane und so ein Kram. Also,
nee, das war überhaupt nicht.
Auch also, bei bestimmten, es geht halt schon um die Inhalte, um die
bestimmten Serien. Es war immer fantastisch, also und auch weniger Science-Fiction, kann man sagen. Wirklich einfach Gruselkram. Mhm. Aber da jede Serie, die es irgendwie gab. Also von denen, die ich schon genannt habe. Dann natürlich, also das waren Sauerkreis-Serien. Dann gab es welche von Bastei, eben John Sinclair, Tony Ballard, Gespensterkrimi. Und Pabel Verlag gab es eben mit dem Dorian Hunter oder Dämonenkiller. Den Vampir-Horror-Roman, das waren so unabhängige wie der Gespensterkrimi bei Bastei. Dann gab es noch den Markenverlag, ich weiß es gar nicht mehr, Erber Gruselkrimi war das, ne? Dr. Morton und so ein Kram, die waren ein bisschen abgefahrener, also wo der Böse praktisch die Hauptrolle gespielt hat, das war schon ein bisschen krass, der hatte einen Vergewaltiger als Gehilfen oder so, er wurde dann irgendwann auch indiziert, war ein bisschen sonderbar alles. Aber irgendwie natürlich auch interessant, sich da mal durchzuwühlen, durch das, was es da alles so an den Tischen gab, wo einen die Erwachsenen mal wegzerren wollten, ne? Weil man diesen Dreck ja nicht lesen sollte. Ne? Mhm. Ja, bei Makabos insbesondere haben mich, muss ich sagen, wenn du das gesagt hast, auch diese Bilder interessiert, die mal abgesehen von der Geschichte, die ich halt super fand und die in den Hörspielen gar nicht so rauskamen, denn Makabos wurde später viel fantastischer, als es in den ersten 10 Hörspielen war. Also da waren Feuer drin, so man merkte das total. Das war, der Autor war begeistert von dem, was er da gemacht hat. Und das hat einen fasziniert, ohne dass ich damals das hätte erklären können und erfassen, dass das daran liegt. Ne? Also das war jedenfalls so mein Steckenpferd Makabos, kann man sagen.
Dann haben wir ja gerade schon, oder hast du ja gerade schon die Unterschiede zwischen den Hörspielskripten der Qualität, deiner Meinung nach, damals erwähnt. Und da können wir doch vielleicht mal darüber sprechen, was für dich eigentlich ein gutes Hörspielskript auszeichnet und was dann natürlich auch für dich bei deiner Arbeit an den Hörspielskripten jetzt konkret zu John Sinclair wichtig ist.
Sagen wir mal so, also Qualität ist, es geht natürlich auch um Qualität, klar. Da muss man auch nicht drum herum reden. Es gibt auch, man kann Qualität durchaus auch bestimmen. Es ist nicht immer alles eindeutig, aber es gibt auch ein paar Sachen, an denen man durchaus erkennen kann, ob ein Skript besser oder schlechter ist, auch wenn es da nicht immer absolute Werte gibt.
Ja, aber ist ja jetzt aus deiner
Sicht. Was ich aber eben meinte, ich bin nur darauf hinaus, wenn man zum Beispiel eben Charlie Graul oder H.G. Francis vergleicht, dann weiß ich nicht, ob man über Qualität sprechen kann, sondern es geht da, glaube ich, eher darum, die Charlie Graul-Sachen waren halt für Erwachsene geschrieben. Also, wobei natürlich auch Jugendliche die Zielgruppe waren, für die ist das natürlich viel interessanter, wenn da drauf steht, Hörspiel für Erwachsene, ja geil, muss ich haben, ne? Aber die waren halt, also die hatten kompliziertere Satzstrukturen, also das war, wie soll ich sagen, ja, besser geschrieben einfach, ne? Also die Figuren waren ausgearbeitet, das hatte Humor, die Charaktere haben Eigenschaften bekommen, die sie auch in den Heftromanen teilweise nicht hatten. Das ist schon, also man hat gemerkt, dass da Leute dahinter sitzen, die Schauspiel, die ausgebildet sind in Schauspiel und Regie und Drehbuch schreiben und so, dass da also zum Beispiel Hinblick auf Aktstrukturen, auf ja, Charakterzeichnung, Szenenführung, wie baue ich eine Szene auf, ne? Also da haben sie auch sehr viel angepasst, verändert im Vergleich zu den Heftromanen. Das war schon bemerkenswert, auch wenn ich das damals nicht verstanden habe, aber man hat das gespürt, sage ich mal. Und bei H.G. Francis war es, glaube ich, eher der Punkt, letztendlich Hörspiele für Kinder zu schreiben. Und da sind auch viele Sachen drin, so wie bei den drei Fragezeichen auch, eben diese typischen Hörspielerklärsätze, ne, wenn die drei durch die Gegend laufen und sich gegenseitig erklären, was sie sehen, was ja teilweise sehr explizit und exzessiv gemacht wird, was für Kinder völlig okay ist. Ne? Aber wenn man eben sagt, man macht Hörspiel für Erwachsene, dann muss man über diese Strukturen halt ein bisschen hinausgehen.
Weil man ja sagen muss, dass das halt speziell auch eine Sache ist, die heute immer mal wieder auch in Hörspielen auftaucht. Ne? Also das ist etwas, was sich bis heute durchzieht. Wenn sich offenbar keine andere Möglichkeit bietet, dem Hörer etwas zu erklären, als wenn die Figur im Hörspiel es entweder vor sich her murmelt, dass sie etwas gerade vor sich sieht, oder es einem anderen, mit dem sie unterwegs ist, erklärt, und man sich dann denkt, ja, aber ihr seht das doch, ihr müsst euch das doch gar nicht sagen. Und dann da kommt dann plötzlich die Technik oder die Struktur zum Vorschein und reißt einen ein bisschen aus der Handlung raus, finde ich.
Das ist so, ja, das stimmt, also ich kann das nachvollziehen. Das ist so ein bisschen, als würdest du beim Fernsehen die Kamera sehen, so, ne? Du würdest ja. Halt, du wirst da in dem Augenblick drauf gestoßen, dass du es mit einem Hörspiel zu tun hast, ne? Und dass die Geschichte in einem bestimmten Medium erzählt wird. Ja, das wäre so, als würde, weiß ich nicht, die Kamera sich beim Film vielleicht ständig rumschwenken und
ja,
sagen,
oder die Schauspieler direkt in die Kamera gucken.
Ja,
worauf sie ja immer peinlichst achten müssen, dass sie das nicht tun eigentlich.
Mhm, genau. Ja, aber das ist eine Frage der Arbeit und Sorgfalt. Und das, also man kann das, ich behaupte mal, man kann das immer vermeiden. Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Szenen, wo es mal absolut gar nicht anders geht, wenn jemand allein unterwegs ist, wenn man serienspezifisch festgelegt hat, dass man keinen Erzähler hat, dann wird es schwierig. Also es gibt auf jeden Fall da Abstufungen und Schwierigkeitsgrade. Aber das ist ja auch eine Herausforderung. Und ich kann mir halt, wenn ich mir die Zeit nehme und Einfälle habe, dann kann ich mir viele Sachen überlegen. Also ich kann Leute telefonieren lassen, wenn sie jemandem beim Telefon erzählen, was sie gerade sehen. Mhm. Weil der das nicht sehen kann, müssen sie ihm das erklären. Oder wenn sie mit jemandem durch die Gegend gehen, der aus irgendeinem Grund das nicht sehen kann. Vielleicht ist er sehbehindert, blind zum Beispiel. Oder muss woanders hingucken, weil er Auto fährt, muss nach vorne gucken und jemand anders guckt hinten raus und sagt, unser Verfolger, der kommt immer näher oder so. Ne? Mhm. Das ist dann erklärbar, warum man darüber spricht. Ja. Da kann man also schon mit ein bisschen Einfallsreichtum, glaube ich, immer Situationen schaffen.
Es kommt einem so vor, als sei das eine Tradition, die zum Hörspiel dazugehören muss, wenn man...
Ich glaube auch, dass diese Erfolge der Kinderhörspiele, dass die Segen und Fluch praktisch zugleich gewesen sind. Sie haben das Hörspiel massenmarkttauglich gemacht, kommerziell, und das ist ein großes Verdienst der Europa-Hörspiele insbesondere.
Da wollte ich gerade nochmal reinhaken, wo du die Unterschiede zwischen Francis und Charlie, wie heißt der, Graul?
Graul.
War es nicht so, dass bei Francis eigentlich auch die Leistung darin bestand, dass er es geschafft hat, irgendwie dicke Bücher in ein 17,5 Minuten Hörspiel zu packen und man trotzdem das Gefühl hatte, man hat alles erfahren?
Das ist auf jeden Fall total krass. Und das ist, also das finde ich sogar noch krasser bei den alten Europa, also Sachen hier von Konrad Halver, Peter Volken und so, diese Winnetou-Geschichten, wo die ja, also wirklich, da haben sie natürlich Handlung rausgeschmissen aus den fünf, also wenn die so ein 500-Seiten-Buch Winnetou 3, besteht ja erstmal aus zwei Geschichten. Die zweite haben sie dann nur genommen für die Hörspiele, aber und da haben sie auch mehrere Platten davon gemacht, aber trotzdem, ne, also zum Beispiel den Schatz im Silbersee, ein 500-Seiten-Buch auf zwei Platten, also 4 mal 12 Minuten oder so zu kürzen, wo tatsächlich relativ viel noch drin ist. Also da gibt's auch Unterschiede, dass eben bei manche manche Karl-May-Bücher sind aufgeteilt, wie ich sagte, in zwei Geschichten, wo man dann sagt, okay, dann nimmt man die eine weg, vertont die nochmal als extra Old Shatterhand oder so, meinetwegen wurde dann zum Beispiel ein Teil aus Winnetou 3 nochmal gemacht. Aber der Schatz im Silbersee, 500 Seiten, haben sie wirklich als Doppel-LP, als zweiteilige LP gebracht. Und sie haben zwar in der Mitte einen relativ großen Teil eingekürzt, weggelassen, den nochmal extra dann veröffentlicht wurde. Aber ansonsten als durchgehende Geschichte erst durchgezogen. Und das ist wirklich so. Man merkt das an einigen Stellen, dass man denkt, oh, da ist jetzt irgendwie was ein bisschen verknappt und schief. Aber die Geschichte funktioniert und das ist echt eine Qualität, das hinzukriegen. Mhm. Also nicht schlecht.
Was ist für dich ein gutes Skript? Was macht das aus? Was sind so die Eckpfeiler eines guten Hörspielskripts?
Also grundsätzlich kann man das gar nicht so einfach sagen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Das hängt davon ab, zum Beispiel, um welches Genre es geht, ob es überhaupt um Genre geht. Es hängt davon ab, für welches Publikum das ist. Es hängt auch davon ab, ob es ein kommerzielles Skript ist oder ob es für einen Hörfunk gemacht ist. Ansonsten, was man vielleicht übergreifend sagen kann, ist, dass es halt bestimmte Regeln gibt, nach denen man eben, wie ich vorhin sagte, Charaktere zeichnet. Egal was für welche Charaktere sind. Es geht gar nicht darum, um die Art, wie der Charakter geformt ist, sondern es geht einfach um seinen Handwerkskasten, bei dem man sich bedienen kann und bei dem man auch überprüfen kann, hat man sich um die Sachen schon gekümmert, hat der Charakter zum Beispiel eine äußerliche Dimension, wie sieht er aus, ne? Also das Aussehen formt den Charakter manchmal, hat er eine soziologische Dimension, hat er eine psychologische Dimension, solche Sachen, dass er also da verschiedene Parameter hat, wo man sagt, also jemand, der meinetwegen keine Ahnung, spindeldürr ist, bei dem ist ja nicht automatisch klar, ist das ein Soziopath und Massenmörder oder ist das ein lieber Familienvater? Also mit diesen Eigenschaften zu spielen und das dann umso knapper immer im Hörspiel auch alles rüberzubringen, das ist natürlich gar nicht so einfach.
Das hört sich ja jetzt an, als wenn du, also das war ja jetzt schon ziemlich Handwerk in den Figurenzeichnungen, in der Entwicklung von Figuren. Und findest du, dass das auch unabhängig vom Stoff wichtig ist? Also wenn wir bei John Sinclair bleiben, was ja eigentlich ein Unterhaltungsstoff ist, soll ja eine kurzweilige Geschichte sein. Ist es da deiner Meinung nach genauso wichtig, auf die Charaktere, die ja zum Teil dann auch relativ schnell wieder abgemurkst werden und so weiter, so einzugehen, dass das diesen Ansprüchen trotzdem genügt? Oder ist das nur was für hohe Literatur und für Radio-Hörspiel meinetwegen?
Zum Teil. Also zum Teil. Es ist klar so, dass man schon sagen muss, es gibt natürlich Unterschiede zwischen der E-Literatur, also Erfahrungsliteratur, wie man sie so nennt. Das ist also Literatur, von der man glaubt, wenn man sie liest, ist man danach reicher an Erfahrung. Also, ne? Und dann gibt's halt auch noch Unterhaltungsliteratur. Also zumindest in Deutschland sind diese Begriffe ja sehr eingeführt. Diese Trennung, dass eben die Erfahrungsliteratur gut ist und die Unterhaltungsliteratur ist Schund und ist schlecht. So. Und diese Zweiteilung, die sehe ich überhaupt nicht, sondern das fließt ineinander über. Das ist mal das eine. Aber gleichwohl ist es tatsächlich so, dass man selbstverständlich leichtere Texte, einfacher verständliche Texte schreiben kann, haben kann und Texte, die sich eben schwieriger erschließen und wo man mehr investieren muss und auch irgendwas dazwischen. Und das ist, glaube ich, wie bei Häusern, wenn man die baut. Man kann eine kleine Hütte bauen oder einen großen Palast und man muss eine kleine Hütte anders bauen als einen großen Palast. Man muss aber auch bei der kleinen Hütte gut, handwerklich gut bauen, wenn die Hütte gut werden soll. Das heißt, es geht nicht, das ist eben genau der Fehler, zu sagen, die kleine Hütte, das ist ja Mist. Weg mit allen kleinen Hütten. Das ist eben der Punkt, wo ich überhaupt nicht übereinstimme, sondern ich denke, dass einfach in jedem Bereich gute Arbeit geleistet werden sollte und dass man sich selbst immer weiterentwickeln sollte und versuchen sollte, immer noch ein bisschen was dazu zu lernen.
Also mir ist in der letzten Folge, die wir vor wenigen Tagen fertiggestellt haben, aufgefallen.
Die 119 war das.
Die 119, genau. Deswegen frage ich danach, weil das da ein schönes Beispiel ist. Du hast halt, wie so oft in so einer Geschichte, am Anfang eine Person, von der du eigentlich sofort weißt, wenn sie auftaucht, die wird gleich umgebracht. ist ja ganz oft, um halt das Monster, den Killer, den sonst irgendwas einzuführen, du brauchst erstmal jemanden, der am Anfang einer Geschichte umgebracht wird, damit du das einführst. Und obwohl diese Frau halt nur diesem Zweck innerhalb der Geschichte eigentlich dient, nimmst du dir da halt trotzdem die Zeit, diese Frau kurz einzuführen und ein paar kleine Eigenarten von ihr auch noch zu beschreiben, wo man ja eigentlich sagen könnte, mein Gott, lass die reinkommen. Das Monster wartet schon hinter der Tür und die kriegt einen über den Schädel und ist tot, fertig.
Das ist halt auch einfach, das ist tatsächlich Handwerk, dass man die Fallhöhe höher machen muss in so einem Fall. Also wenn ich jemanden umbringe, den man nicht kennt, dann interessiert man sich einfach nicht so sehr dafür. Das ist wie der Unterschied, ein Bombenattentat in Deutschland oder ein Bombenattentat auf der anderen Seite der Welt. Das ist einfach im Menschen angelegt, dass dass das Schicksal von Menschen, die wir kennen oder die wir vielleicht sogar, mit denen wir auf irgendeine Weise verbunden sind, emotional, dass uns das viel mehr betrifft. Mhm. Das ist so. Und das nutzt man in Geschichten natürlich dafür, indem man dann von Figuren, von denen man weiß, dass sie demnächst über die Klinge springen oder ein schlimmes Schicksal erleiden, dass man die vorher eben noch dem Leser, dem Hörer, wem auch immer, näher bringt. Mhm. Sonst würde ihn das nicht so packen.
Okay.
Und das gilt für jede Art von Literatur. Deshalb kann man eben nicht sagen, der Roman ist ja kurz und so weiter, da sparen wir uns das jetzt mal. Das geht gar nicht, das sich zu sparen. Ja, ich finde, das sind halt, sie ist halt eine ganz normale Frau und sie hat gerade ihren Job bekommen. Ja, und also man kann sich mit ihr identifizieren. Identifikation ist was ganz Wichtiges. Wenn wir nämlich, wenn wir jemanden persönlich kennen, zum Beispiel aus der Familie oder Freunden, dann haben wir ihn über viele Jahre kennengelernt und haben eine Beziehung
zu demjenigen. Aber sind vielleicht froh, dass der jetzt endlich weg ist?
Das könnte natürlich sein. Ich rede ja nicht von deiner Familie, ja. Sondern von normalen Familien, nicht wahr? Normalen Menschen in normalen Familien.
Na gut.
So. Ja, gut, da bin ich nicht gemeint. Ja. Zu denen hat man automatisch eine Verbindung. Aber Menschen, die man nur in 3 Minuten in einem Hörspiel kennengelernt hat, zu denen hat man ja keine Verbindung. Und solche Verbindungen schafft man über Identifikation.
Ja.
Also indem man möglichst die Sachen erleben lässt oder Sachen denken lässt oder fühlen lässt, bei denen der Hörer eben oder die Hörerin sagen kann, das verstehe ich, weil ich da eben mich auch ein Stück weit selbst wiederfinde. Zumindest ist Identifikation dafür eine sehr gute Möglichkeit, um dieses Mitgefühl im Wortsinne zu erreichen in dem Augenblick.
So, und jetzt kommen wir mal zu der Frage ganz am Anfang. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Was mache ich den ganzen Tag?
Ich glaube, also mich wird das interessieren und vielleicht den einen oder anderen Hörer unseres Podcasts ja auch. Wie gehst du eigentlich konkret an eine John Sinclair Hörspielfolge ran? Wie ist da so dein Arbeitsablauf?
Naja, es gibt immer so einen Block. Man kann, also wir bestimmen ja die Folgen, die gemacht werden, jahreweise so ziemlich. Also, dass wir uns einmal im Jahr hinsetzen und dann weiß man ja ungefähr so, welcher Abschnitt innerhalb der Serie jetzt an die Reihe kommt. Das sind dann, ist vielleicht ein Block von, ich würde sagen, 30 Heften, vielleicht 40 Heften. Von denen ja nicht jedes vertont wird, sondern eben innerhalb der Edition 2000 nur 8. Bei den Classics ist es einfacher, weil ja jede vertont wird. Da muss man also immer nur 4 Hefte dann sich angucken, konkret, die dann auch vertont werden. Aber bei der Edition 2000 ist es natürlich komplizierter, weil die eben doch sehr viele Handlungsstränge parallel drin haben, wo man aufpassen muss, dass man eben selbst, wenn man einen Roman nicht vertont, wenn man nicht alles machen kann, dass man die Handlungsstränge eben trotzdem nicht einfach verschwinden lässt. Oder man kann sich natürlich auch manchmal bewusst dazu entscheiden, sie wegzulassen. Aber man sollte lieber nichts einfach nur vergessen. Das wäre blöd. Und deswegen muss man halt sich schon diese Hefte alle angucken und sich dann eben überlegen, wie das funktionieren soll für das nächste Jahr. Also es würde da nicht funktionieren, einfach nur immer von Heft zu Heft, von Folge zu Folge zu planen. Das wäre, glaube ich, zu wenig bei so einer komplexen Serie.
Das heißt, du nimmst dir einen Stapel Hefte, die du planst für das Jahr, sagen wir mal.
Genau,
und dann liest du dir die durch.
Die liegen dann überall in der Wohnung verteilt.
Genau.
Also,
dann hast du wahrscheinlich so eine große
Karte, so ein Flipchart, wo dann alle möglichen Markierungen
so, so und so durchsichtig wie im Fernsehen immer genau. in den Krimiserien. Ja, ganz genau. Wichtig, dass es durchsichtig ist, damit man die Kamera von der anderen Seite draufhalten lassen kann. Ja. Nee, also ich habe keinen Flipchart, sondern das geht eigentlich eher am Rechner, dass man sich da alles dann einträgt und überlegt. Ja, ich lese dann halt diese Romane und ja, mach dann auch, also wir diskutieren dann ja auch durchaus ein bisschen darüber. Wir machen dann auch Vorschläge gegenüber Lübbe, die sie bisher alle angenommen haben, freundlicherweise. Aber es sind natürlich nur Vorschläge, denn letztendlich bestimmt ja Lübbe, welche Sachen vertont werden. Sie folgen dann, wie ich sagte, unseren Vorschlägen, was uns natürlich sehr freut. Da muss man dann sich halt zum Beispiel überlegen, also welche Handlungsstränge lässt man dann eben erstmal weg. Also zum Beispiel haben wir jetzt ja akut gerade Jane Collins sehr im Vordergrund, wie sie dann endlich wieder auf die ja, und demnächst wird es so sein, wie das dann mit den großen Alten weitergeht und wie die. Das heißt, man überlegt sich so ein bisschen, ich überlege mir dann, welchen Block, vielleicht zwei Blöcke, man innerhalb des nächsten Jahres abhandelt. Denn wir haben ja diese 8 Hörspiele der Edition 2000, wo man eben ein oder zwei Mehrteiler überhaupt nur unterbringen kann und dann vielleicht auch ein paar einzelne. Der Verlag hätte auch immer gerne einzelne Folgen, wie auch viele Hörer, glaube ich, tatsächlich. Denn so ein Vierteiler ist schon, freut natürlich einen Fan, also mich hätte das auch immer gefreut früher, aber es bedeutet natürlich auch eine Verpflichtung, wo man nicht einfach Teil 3 von 4 so einlegen kann und ach, ich höre jetzt mal im Vorbeigehen.
Ich habe ja gehört, dass viele Leute sich die Folgen erstmal alle kaufen, die 4 Teile, und dann in einem Rutsch durchhören.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das erfordert natürlich unfassbare Geduld und Standhaftigkeit, da nicht sofort rein.
Das kenne ich ja gar nicht von früher. Da war man froh über jede Kassette, die man hatte. Und da hat man auch, selbst wenn das Ende offen war und man mitten in dem Mehrteiler drin war, hat man die halt nochmal gehört und nochmal und nochmal.
Bis es Bandsalat gab und bis man mit dem Bleistift den Bandsalat wieder...
Ja, und dann gab es irgendwann mal nach einer gefühlten Ewigkeit die nächste Kassette.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel Mehrteiler gab. Also 4 Teiler oder so gab es.
Also ich als Jantenna-Fan.
Ach gut, ja, das habe ich nicht gehört.
Das war ein sehr tragisches Thema in späteren, späteren Zyklen, die da stattgefunden haben. Gut, nachdem du gelesen hast, erzähl doch mal, wie du an so ein Skript rangehst. Wahrscheinlich klappst du irgendwann deinen Computer auf.
Tja. Und dann fange ich an zu tippen. Ne? Also, ich habe den
Roman... Überlegst du dir vorher, notierst du dir irgendwie, markierst du dir Stellen, die du mit ins Skript reinnehmen möchtest?
Oder nee, eigentlich nicht. Also, ich habe eigentlich das Skript, ich habe das einigermaßen im Kopf, wenn ich das schreibe. So viel ist es ja auch nicht. Also man muss schon sich natürlich vorher überlegen, was man schreiben möchte und nicht einfach...
60 Seiten sind das?
Seite für Seite, ja, so ungefähr. Man kann sagen, die Skripte in der Art, wie wir sie machen... entspricht ungefähr eine Seite einer Hörspielminute am Ende, grob gesprochen. Ne? Also man muss natürlich dann darauf achten, dass die ungefähr die gleiche Länge haben und nicht total ausarten. Wir hatten mal ein Hörspiel ziemlich weit am Anfang, Amoklauf der Mumie war das, ne? Folge 13 Classics, wo ich dann immer Sebastian anrief und sagte, wo bleibt denn das, wo bleibt denn das? Und er meinte, ja, wir sind dran. Und irgendwann meint er zu mir, jetzt weiß ich, warum wir so lange dran sind. Das Skript hat ja über 90 Seiten. Und das Hörspiel war zu lang für eine CD und wir mussten, glaube ich, 10 Minuten oder so rauskürzen. Also das war natürlich auch ein bisschen Lehrgeld, das wir da gezahlt haben. Ja, aber insofern muss man da natürlich drauf gucken, auf die Länge. Die Struktur der Serie ist auch irgendwo ein bisschen klar, wie die Skripte ablaufen. Also dass zum Beispiel es nicht nur Hörspiele gibt, in denen meinetwegen gar keine Actionszene kommt und in John Sinclair am Ende auch nicht den Dämon vernichtet und nicht sein Kreuz rausholt und auch nicht Zuko dabei ist. Also es gibt halt so ein paar Sachen, ne, die sind ja auch durch die Romane vorgegeben. Die man berücksichtigen muss, dann passiert es natürlich, das Thema überhaupt seit einigen Jahren oder zumindest am Anfang der Zeit, dass ich ja die Vorlagen mitunter auch als Inspiration betrachte, um ein bisschen was zu ändern daran oder Romane zusammenzufassen, wo man halt durchaus aus meiner Sicht sehr viel mehr investieren muss, als wenn man halt einen Roman wirklich an den Szenen entlang vertonen würde. Mhm. Das ist deutlich mehr Arbeit. Aber auf diese Weise kann man aus meiner Sicht viel besser eben dem Geist der Serie folgen, weil man zum Beispiel, wenn in einem Heft, das man eigentlich nicht vertonen würde, wichtige Szenen drin sind, also explizit war halt zum Beispiel mal eine Szene, wo John und Glenda miteinander im Bett gelandet sind, der entsprechende Roman aber nicht vertont wurde. Das ist aber eine Szene, die meiner Ansicht nach zu wichtig ist für die Charaktere und für die Beziehung, die sie miteinander haben oder auch für spätere Folgen, um diese Szene wegzulassen. Ne? Und deshalb baut man sie dann an anderer Stelle ein.
Ja, den roten Faden trotzdem mitzunehmen
quasi. Genau, und so ist es halt unterschiedlich von Folge zu Folge.
Also, und das heißt, du, wie soll ich sagen, du lässt es einfach durch die Finger gleiten. Du hast keinen Plan, den du dir mit einem Heft oder zu Beginn machst, irgendwie so, was weiß ich, ich mache jetzt 10 Seiten das, dann kommt eine Action-Szene. Also du teilst dir im Kopf die Hörspielszenen, so wie sie hinterher kommt, nicht ein, sondern du. Das passiert während des Schreibvorgangs quasi. Es gibt da nicht so eine so Arbeitsblöcke, die du machst. Erst planen, dann schreiben und...
Nee, eigentlich weniger. Also dafür gibt es halt die Vorlage schon. Also das ist wirklich ein Unterschied. Wenn man ein Skript komplett von null selbst entwirft, dann ist es nochmal eine ganz andere Form der Arbeit, wo man viel mehr im Aufbau der Szenen ohne das Skelett der Geschichte schon dasteht und wo man erstens viel mehr Freiheiten hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch viel mehr Sachen erschaffen muss selber. Nicht berücksichtigen muss, erschaffen muss. Also hier zum Beispiel, wenn ich die Vorlage habe, dann ist es eben wichtig, zum Beispiel auf den Rhythmus der Geschichte zu achten, ne? Dass man eben nicht 5 Action-Szenen hintereinander macht oder 5 Szenen, in denen nur Leute am Tisch sitzen und miteinander reden und irgendwann alle Hörer eingeschlafen sind. Das ist jetzt mal ganz exemplarisch. Es gibt auch noch andere Arten von Rhythmus, also zum Beispiel Länge einer Szene, innerhalb einer Szene, dass sie Anfang, Mitte und Ende hat und wie die Struktur da sein muss. Das sind alles so handwerkliche Sachen, muss man auch nicht unbedingt ins Detail gehen, aber da gibt es Randbedingungen einfach, so handwerklicher Art, ja. Die muss man sowieso berücksichtigen, aber die ergeben sich auch, wie soll ich sagen, das ist halt auch ein Stück weit Schreiberfahrung, dass man das etwas erspürt, zum Beispiel diesen Rhythmus dann innerhalb der Geschichte und spürt, an welcher Stelle muss es mal wieder ein bisschen krachen, an welcher Stelle brauchen wir jetzt erstmal eine Erklärung, muss es ein bisschen ruhiger gehen, damit die Figuren mal zusammenfassen können, was hier eigentlich gerade passiert ist und der Hörer ein bisschen Atem schöpfen kann.
Und dann eine kleine Musik läuft vielleicht zwischendurch mal.
Zum Beispiel, ne? Genau.
Gut, dann hast du also irgendwann ein Paket Skripte auf deiner Festplatte liegen.
Genau.
Und dann geht's ja an die Sprecherbuchung. Dann
die Sprecherbuchung, ja.
Sollst ja ins Studio gehen. Gibt's da irgendwie, wonach suchst du die Leute aus? Hast du einen Pool, auf den du zurückgreifst? Oder sind das Leute, die du vielleicht mal irgendwie im Fernsehen als Schauspieler gesehen hast, wie funktioniert da das Herangehen an die Buchung?
Ja, also eigentlich immer die Antennen offen halten, so im Theater oder Fernsehen. Kino natürlich auch, Synchronstimmen, wobei da jetzt auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken ist. Immer mal wieder natürlich, insbesondere nicht in Berlin, sondern in den Städten wie München oder Hamburg oder auch Köln, wo weniger synchron gemacht wird, also wo weniger Serien synchronisiert werden.
Da bist du auch gar nicht so ein Hardcore-Fan, ne? Dass du jetzt, wie soll ich sagen, wirklich eine bestimmte Riege von Synchronsprechern drin haben musst, die auch durch große Kinoproduktionen bekannt sind, sondern das ist dir nicht so wichtig. Du nimmst gerne auch Schauspieler, die vielleicht nicht so bekannt sind als Synchronstimmen, die aber gut schauspielern können einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, das schließt einander ja nicht aus. Aber ich tue mir, das muss ich einfach sagen, ich tue mir schwer mit dem Kriterium, dass also bekannte Stimmen und Hollywood und so weiter, das ist alles okay, aber es gibt auch andere gute Sprecher. Und meiner Ansicht nach ist es viel interessanter, gerade wenn man so eine langlaufende Serie hat, wo man auch einfach viele Rollen zu füllen hat, ne? Also immer wieder neue Leute auszuprobieren, was auch echt eine Herausforderung ist, muss man sagen, denn es ist einfach so, wir müssen ja nun mal einfach alle 4 Wochen ein Hörspiel abliefern und wir müssen sogar ab und zu noch mal ein paar Sonderfolgen abliefern. Dann gibt's noch andere Produktionen.
So wie 2017 zum Beispiel.
Also die ein oder andere Sonderedition, genau. Dann gibt's ja nun mit Dorian Hunter oder Sonderberg auch noch andere Produktionen, die ich mache und so. Und das Das ist dann, wenn es am Ende so ist, dass du alle zwei Wochen im Prinzip einen kompletten Hörspielcast für eine Folge besetzen musst, dann kannst du natürlich schnell sagen, ich habe meinen Stammcast von 10 oder 20 Leuten für die Nebenrollen, die kommen einfach vorbei und ich rufe die an und da weiß auch jeder, wie es läuft. Jeder kennt mich, ich kenne die Leute, ich kenne ihre Schwächen und Stärken und kann sie entsprechend besetzen. Ist alles okay, kann man machen. Aber spannender ist es, neue Leute zu entdecken. Eindeutig. Aber es ist eine Herausforderung bei so einer Serie. Also ich habe früher, muss man sagen, es hat zugenommen mit der Zeit, die Zeitnot ein bisschen mit der Menge an Produktion, also eben gerade diese Sonderedition in diesem Jahr. Mir ist da schon mit öfter aufgefallen, dass ich früher öfter zum Beispiel für die Kreuz-Trilogie in 80 bis 82 John Sinclair, die habe ich ja zum Teil in München dann aufgenommen, da bin ich da halt hingegurkt und habe da zwei Tage verbracht oder drei Tage, weil da eben wirklich tolle Stimmen waren. Was weiß ich, Osman Ragheb zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also so einige Leute halt. Auch der Okastra, der wurde von einem Münchner Sprecher gesprochen, der ansonsten kaum in Hörspielen zu hören ist. Und sowas macht halt total Spaß. Mir macht das total Spaß, solche Leute zu entdecken und mit denen zu arbeiten. Und auch gerade, also es ist eine schwierige Arbeit, weil die dann bei den Aufnahmen auch nicht so wie die Synchronsprecher
Mikrofonerfahrung
haben und total eingetaktet sind. Das spielt beim Synchron ja wirklich eine große Rolle, dass du nicht viel Zeit hast und du musst schnell sein. Du musst es drauf haben. Und wenn du es nicht drauf hast, bist du aus der Nummer auch schnell wieder raus.
Synchronleute sind es auch gewohnt, ohne Gegensprecher.
Genau.
Ohne Schauspielkollegen zu agieren. Die kriegen es trotzdem so hin, dass es hinterher, wenn es aneinander geschnitten ist, sich ordentlich anhört.
Genau.
Für Schauspieler ist es immer ein bisschen ungewohnt, alleine vor dem Mikrofon zu stehen, ohne einen Gesprächspartner oder einen Dialogpartner zu haben.
Wenn sie es nicht kennen, so, ne?
Ja.
Aber viele kennen es dann eben nicht. Aber das erfordert dann natürlich mehr Arbeit von Seiten des Regisseurs, die ich aber gerne auf mich nehme. Das ist so, weil es einfach Spaß macht. Ja. Also es hat beides halt was für sich. Man braucht auf der anderen Seite halt, finde ich, auch schon gerade in den Hauptrollen Mikrofon erfahrene Hörspiel, letztendlich vielleicht auch Synchron erfahrene Leute, die so eine Serie wie John Sinclair rocken können. Also mit der man eben nicht sagt, das ist jetzt die Rolle. Also ein Beispiel, in der Folge 105 Shimada. Shimadas Mordaugen. Da spielte da eine Japaner mit in diesem Etablissement, wo der Shimada sich versteckt hatte. Lutanaka hieß er, glaube ich. Und den hatten wir von Josef Ostendorf. Wir hatten mit Josef Ostendorf besetzt. Und Josef Ostendorf ist halt ein bekannter Schauspieler. Den kennt man eigentlich aus dem Fernsehen, vom Sehen. Macht sehr viel Theater, gerade in Hamburg im Schauspielhaus zurzeit. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich ihn gebucht hatte oder hätte buchen können, dass er mitgemacht hat. Aber er war diese Art von Produktion überhaupt nicht gewohnt. Und das war durchaus sehr viel Arbeit, das mit ihm zu erarbeiten. Aber ich finde, dass dadurch diese Nebenfiguren eine ganz andere Sprache und Färbung bekommen, als diese typische Synchronsprache, die man aus den Filmen kennt. Also, um es jetzt mal ins Negative zu gehen, manchmal muss man leider sagen, dass bei vielen Synchronproduktionen, weil das so schnell gemacht wird heute und so zack, 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 man oft wirklich merkt, dass die Sprecher gar keine Möglichkeit haben, der Geschichte in irgendeiner Form zu folgen, sondern die sehen einfach nur die Szene, die sehen ihren Text und die lesen den Text und du hörst dann teilweise, wie er gelesen wird. Du hörst, wie sie mitten im Wort stoppen, wenn der Schauspieler den Mund zumacht und dann weitersprechen, wenn der Text wieder aufploppt. Also dann wird eben, was weiß ich, dann sagt nämlich jemand, ich dachte, wir sollten vielleicht mal darüber gehen, sondern dann wird gesagt, ich dachte, wir sollten vielleicht mal darüber gehen. Und man denkt, nee, so würde kein Mensch reden. Und das sind halt Sachen, die machen einfach dann Spaß, wenn man so echte Schauspiellegenden hat. Die Kekse gehen uns aus hier langsam. Ja, ein paar sind noch da. Ich arbeite dran.
Können auch nachschütten. Ich habe einen ganzen Sack gekauft.
Ach du je.
Gut. Ja, dann verlassen wir das mal, die konkrete Handlung. Und jetzt kommt natürlich etwas, womit ich dich konfrontieren möchte, das wird vielleicht auch den einen oder anderen, das wird mit Sicherheit sogar den einen oder anderen kritischen Fan interessieren.
Die Leichen im Keller oder was kommt jetzt?
Es ist ja so, dass immer mal wieder Leute dahingehend Kritik üben, dass du ihnen die Geschichten zu weit vom Heftroman-Original wegführst sozusagen und dass sie vielleicht mehr oder weniger hinterher in den Roman, die Originalgeschichte, nicht wirklich wiederfinden in dem Hörspiel. Und vielleicht mal die Frage, wie kommen solche Änderungen zustande? Wie stehst du dazu, Originalmaterial zu verändern? Warum machst du das? Und kannst du die Leute verstehen, die, übertrieben gesagt, gerne eine 1:1-Vertonung des Romans hätten?
Ja, ich kann dich auf jeden Fall verstehen. Also ich habe ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, wie solche Änderungen manchmal zustande kommen. Aber grundsätzlich reden wir halt an der Stelle über persönliche Vorlieben von dem einen oder anderen. Also aus Hörersicht jetzt. Mhm. Ne? Der eine ist totaler Heftroman-Fan und liest die Sachen und freut sich vielleicht, wenn er genau das dann als Hörspiel hat. Vielleicht sogar mit den Dialogen aus dem Heft. Dann gibt es ja auch viele, die Heftserie gar nicht lesen und die sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte ein gutes Hörspiel haben und das eins, das für sich steht. Und ob das vorher im Heft war oder nicht, ist mir egal. Sind zum Beispiel zwei komplett verschiedene Standpunkte. Dann gibt es dazwischen bestimmt noch jede Menge Leute, die sagen, ich lese die Hefte, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn da im Hörspiel was Neues dazukommt. Oder vielleicht, wenn das Hörspiel sogar entsprechend andere Sachen, andere Aspekte der Heftromane beleuchtet, die mir in den Heftromanen vielleicht schon gefehlt haben, wo ich gesagt hätte, da hätte ich gerne mehr darüber erfahren. Also da gibt's erstmal kein richtig und kein falsch und jeder Autor würde sowas, glaube ich, anders machen. Warum ich das mache, ist, wie ich vorhin gerade schon ein bisschen gesagt habe, der Hauptgrund ist, dass aus meiner Sicht es keinen Sinn ergibt, einen Roman zu vertonen und den anderen nicht zu vertonen, sondern wir haben einen Block von 30, 40 Heften pro Jahr, wobei eben noch nicht mal das Ende ganz genau gesetzt ist, dass man sagen kann, bei Heft 338 machen wir für dieses Jahr Schluss und was danach passiert, interessiert uns nicht mehr, sondern man muss eigentlich sogar immer ein bisschen darüber hinaus gucken und auch ein bisschen vorher in die Vergangenheit gucken und die Sachen mitnehmen, die da sind. Also es ist ja nicht so, dass wir Staffeln haben, die wir jetzt wie im Fernsehen planen, wenn die fünfte Staffel so und so kommt, dass man sagen kann, am Ende der Staffel ist dann auch, sind die großen Alten vernichtet und dann kommt in der nächsten Staffel der nächste Hauptgegner. Es überlappt sich ja alles. Und da gibt es einfach so viele Randbedingungen. Ne? Also es gibt eben dann die Möglichkeit, die großen Alten zum Thema zu machen in diesem Jahr oder die großen Alten ein bisschen zurückzufahren und stattdessen Jane Collins zum Thema zu nehmen oder vielleicht ein paar Einzelromane mehr zu bringen oder zu sagen, wir haben noch andere Handlungsstränge. Zum Beispiel kam Lupina auch schon 1, 2, 3 Mal seit der Kreuztrilogie wieder vor in den Heften, aber wir haben die Romane übersprungen. Das heißt nicht, dass Lupina aus dem Spiel ist, aber es wäre jetzt einfach ein bisschen zu viel gewesen. Ne? Also vor Folge 100 war eben, also zwischen Kreuztrilogie und Folge 100 war Lady X das große Thema. Mhm. Also im Prinzip die endgültige Vernichtung der Mordliga mit allen ihren Protagonisten nach und nach. Und das stand einfach im Vordergrund. Und da kann man jetzt nicht nur, finde ich, die Romane nehmen, wo das stattfindet und alles dazwischen ausblenden, sondern man muss die Serie als Ganzes sehen. Und das ist dann einfach eine Frage des Standpunktes, ob jemand sich hinstellt und sagt, für mich ist eine ideale Vertonung, wenn ich 1:1 am Roman eine Geschichte habe, die ich nachvollziehen kann, also wo ich mitblättern kann praktisch, oder ob ich sage, ich habe hier diese 30, 40 Romane, die in den 8 Hörspielen abgehandelt werden sollen. Die kann man da nicht unterbringen 1:1, das geht nicht. Aber was ist die Essenz dieser 30, 40 Romane? Was ist der Geist? Was sind die wichtigen Sachen oder zumindest die wichtigen Sachen, die jetzt behandelt werden sollen? Ein paar andere wichtige Handlungsstränge werden vielleicht nochmal nach hinten geschoben. Aber auch durch dieses nach hinten Schieben ergibt sich ja auch wieder eine, wie soll ich sagen, also eine Veränderung einfach, ne? Dass John Sinclair eben zum Beispiel ein Abenteuer noch nicht erlebt hat, eben diese Begegnung mit Lupina wieder, an das er sich aber in den Heften erinnern kann. In den Hörspielen kann er sich daran nicht erinnern, und weil es noch nicht stattgefunden hat. Und diese Veränderung kann man dann als unzulässig bezeichnen, aus Hörersicht, wenn man möchte, dass das alles genau so gemacht wird, 1:1. Oder man kann eben sagen, Das ist auch John Sinclair und so wäre die Serie vielleicht geschrieben worden, wenn A, nicht diese 30, 40 Romane zur Verfügung standen hätten pro Jahr, sondern nur 8. Wenn zum Beispiel Jason Dark damals schon gewusst hätte, worauf manche Sachen hinauslaufen. Zum Beispiel haben wir ja bei der Kreuztrilogie die Ocastra-Saga mitverarbeitet, die ja auch Bezüge nimmt auf die Kreuztrilogie. Die Ocastra-Saga wäre inzwischen passiert. Das war ungefähr jetzt zur Zeit der Handlungen um den Planeten der Magier. Da hätte man diesen Vierteiler untergebracht. Das wäre jetzt 30 Folgen nach dem Kreuztrilogie gewesen. Hätte sich aber auf die Kreuztrilogie bezogen, teilweise oder überlappt. Aus meiner Sicht war das viel sinnvoller, das damals zu integrieren, weil es dann einfach eine komplette runde Geschichte ergeben hat und John Sinclair sich nicht von dem alten Makkabäer die Geschichte, wie das Kreuz entstand, erzählen lassen musste, sondern er konnte es selbst erleben, wie das Kreuz entstand oder hat es selber von Hesekiel bekommen, den man folgen konnte in der Gefangenschaft in Babylon. Und man konnte, also Babylon hat ein Gesicht bekommen in der Vergangenheit. Das sind einfach, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Gründe, so wie ich es jetzt gesagt habe, wie das dann in dem einen oder anderen Fall aus meiner Sicht sinnvoll ist, die Sachen zu verändern. Aber ich kann je nach Maßstab, den der ein oder andere hat, das nachvollziehen, dass der eine sagt, ich möchte das nicht, mir ist das lieber, wenn das alles 1:1 ist. Ja, ist okay, kann ich aber nicht bieten.
Also dein Ansatz ist eher zu sagen, wir wollen versuchen, wie soll ich sagen, eine Adaption. Wir haben nicht den gleichen Spielraum, den die Heftromane haben, ja, weil wir nicht jede Woche kommen, meinetwegen. Das heißt, wir haben ein großes Konglomerat an Handlungen, wo im Heftroman meinetwegen der einzelnen Sache immer ein Roman gewidmet werden kann. Du möchtest aber die große Handlung in weniger Hörspielzeit oder Hörspielfolgen unterbringen. Und aus diesem Grund werden dann Dinge zusammengefasst, verändert, ausgelassen.
Ja, so ungefähr. Ja, natürlich. Also
es ist eine Transformation von einem Medium ins andere, wo man halt wahrscheinlich immer sagen kann, okay, entweder man nimmt sich wirklich jedes Heft und hangelt sich an der Hefthandlung entlang, was vielleicht, weiß ich nicht, interessanter, uninteressanter wäre. Man würde definitiv nicht so schnell in der Handlung voranschreiten, vermutlich. Ich glaube, es sind ja auch immer bei den Heften, wird ja auch nicht in jedem Heft der rote Faden weiter gesponnen, sondern du hast immer ganz viele Einzelabenteuer auch dazwischen.
Genau, die haben wir jetzt im Moment ein bisschen zurückgefahren. Ja. Ich denke, dass demnächst, wenn die Zyklen jetzt mal durch sind mit den großen Alten, dass wir dann wieder ein paar Einzelabenteuer mehr haben.
Also, du bist auch durchaus der Meinung, dass man halt wirklich auch konkrete Ereignisse verändern darf bei einer Adaption, wenn es dem Medium oder der Geschichtserzählung des neuen Mediums, in dem die Originalhandlung quasi adaptiert wird, wenn es dem nützlich ist.
Ja, sagen wir mal so, also ich finde schon natürlich, dass es da Abstufungen gibt. Also ein Extrembeispiel war die Geschichte mit Kara und ihrer Schwester, die also Alassia zu Karas Schwester zu machen. In den Heftromanen ist Alassia nicht Karas Schwester, aber Kara hat eine Schwester, was aber später erst in den 800er Romanen einmal thematisiert wird. Und da passte es aus meiner Sicht, das waren die 75 und die 76, da passte es aus meiner Sicht halt super in diese Geschichte um Atlantis, aber auch danach, weil Alassia dann ja, hier in der Jenseitsfalle und also diese Folgen, wo Dr. Tod dann vernichtet wird, eine Rolle spielt, dass diese Sachen verwoben werden mit der Vergangenheitshandlung in Atlantis, wo Kara ihrer Schwester begegnet, die dann eben Alassia sein kann. Und das ergab total Sinn, inhaltlich, aber natürlich habe ich eine Figur der Serie verändert. Ne, indem ich eben Alassia zu Karas Schwester gemacht habe. Das ist ein grenzwertiger Fall. Das sehe ich im Nachhinein auch so. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Das würde ich kritisch sehen. Ja, das ist aber aus meiner Sicht was anderes als zum Beispiel diese Ocastra-Geschichte. Also einen Zyklus oder ein Teil eines Zyklus vorzuverlegen.
Du bist ja eigentlich Mathematiker, ne?
Ja.
Ist doch interessant, oder? Findest du das nicht selbst interessant?
Du meinst im Sinne, weil wir vorhin über normal und verrückt gesprochen haben?
Naja, das würde mich schon mal interessieren, wie man als diplomierter Mathematiker dann hinterher, also bist ja auch Verlagsinhaber, muss man sagen, ne? Zaubermond Verlag, wie der Schlenker zu diesem, hatte ich dann doch irgendwie die Schreibleidenschaft, die dich, wie ich ja vorhin schon sagte, die ganze Zeit ja offensichtlich auch während des Mathematikstudiums begleitet hat.
Mhm.
Hat sich die dann doch durchgesetzt? Oder wolltest du nur was anständiges? Obwohl Mathematiker ist ja auch nichts Anständiges eigentlich. Ne? Wie hat sich das denn so ergeben? Also das ist ja schon ein sehr interessanter Lebenslauf eigentlich.
Ja, das war halt auch während der Schule schon, dass eben immer Deutsch und Mathe so die beiden Fächer waren, die mich am meisten interessiert haben. Und was vielleicht nicht so gut zusammenpasste aus mancher Leute Sicht, mag sein. Aber ich habe da nie so, wie soll ich sagen, ich habe da nicht drüber nachgedacht und dann meine Präferenzen geändert, nur weil es besser zusammengepasst hätte, sondern es war eben einfach so. Und ich habe mich für Geschichten interessiert, für Literatur, aber eben auch für Mathematik. Und dann habe ich eben nach der Schule überlegt, was man so macht. Und natürlich gibt es diese ganzen Stimmen, die dann sagen, mit Schreiben und so weiter, da kannst du ja nichts werden, mach mal was Ordentliches. Auf die habe ich alle nicht gehört und habe stattdessen mir das genau selber auch überlegt und habe deswegen gedacht, probier es mal mit Mathematik. Also es war aber keine Entscheidung gegen das Schreiben. So Schreiben kann man halt auch sonst nebenbei und ich habe das halt erstmal gemacht. So mal sehen, was auf einen zukommt.
Aber Mathematik ist ja schon, also du hast ja nicht irgendwie gesagt, okay, komm, dann mache ich sowas wie Betriebswirtschaft. Ja, da kann ich mir dann hinterher den Verlag irgendwie besorgen und habe dann da schon mal.
Den kannte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also,
ja, aber die Entscheidung ging nicht in Richtung Literatur, Schreiben, Verlag, Betriebswirtschaft, keine Ahnung, sondern Mathematik. Das ist eher eine theoretische Geschichte und geht ja eigentlich eher weg. Was wolltest du denn damit später oder was wolltest du nach dem Studium eigentlich damit machen? Oder
hast du mit Mathematik? Ja. Keine Ahnung. Also der Punkt ist eigentlich, ich wollte, wenn, dann immer wirklich Mathematik studieren und zum Beispiel nicht Mathematik auf Lehramt. Ich wollte kein Lehrer werden.
Das hätte auch nicht geklappt.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hätte alle vergrault. Ich hätte wirklich wahrscheinlich alle vergrault. Lehrer ist viel schwieriger, als man denkt. Und ich habe das ja selber mal gelernt, ein bisschen, als ich 5 Jahre Fußballtrainer war. Und die waren ja mein freiwillig da beim Fußball, aber mit von wegen, ich erkläre euch jetzt mal, wie es geht, damit ist es nicht getan, von wegen. Also, das war sehr heilsam in mancherlei Hinsicht.
Mathematisch betrachtet könnte der Ball ins Tor gehen.
Ja, das ist eine Sache, ein paar Taktiken zu erklären und andererseits auch dafür zu sorgen, dass die dann umgesetzt werden oder dass einem nur mal jemand zuhört. Also, ich habe das erstmal angefangen zu studieren aus Interesse, so, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit zu sagen, was ich dann 5 Jahre später ungefähr genau werden wollte. Dann war es ein bisschen so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mathematik ist ein sehr theoretisches Studium. Ach. Ich schätze das, naja, das ist also auch vom Ablauf her, es ist ein sehr vergeistigtes Studium, wo man eben nicht viel zusammenarbeitet, sondern man arbeitet zwar teilweise in Gruppen, aber man ist sehr frei in seinen, also zumindest war das damals so, ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Bachelor und so weiter, ist ja alles ein bisschen mehr verschult, glaube ich, aber ich bin ja noch ein Diplom-Mathematiker der alten Schule, ne? Genau, ich habe noch richtig studiert. Das war halt so, dass wir, keine Ahnung, 10 Stunden Vorlesungen in der Woche hatten und ansonsten, also nicht mal die musste man besuchen. Man musste nur kapieren, was da gemacht wurde, wurde ja hinterher abgeprüft, ne? Aber letztendlich kann man sich das Wissen aneignen, wie man möchte. So, also es wurde nicht kontrolliert, ob man dort war oder nicht. Ne? Und dann gab es noch jede Menge Übungen, die ich meistens nicht gemacht habe. Das war schon in der Schule ganz schlimm. Ich habe mich in der Regel um solche Sachen gedrückt. Wochenenden wurden immer finsterer zum Ende hin, ne, weil die Hausarbeiten immer noch da waren und gemacht werden mussten. Es wurde immer dunkler, sozusagen das Zimmer, je weiter der Sonntag fortschritt. Und das war dann auch während des Studiums so. Und hab's dann irgendwie dann trotzdem alles hingekriegt. Bin einmal ich glaube, das war sogar die erste Prüfung, wo ich gut durchgerasselt bin im Studium, wo mir dann gleich, also es war aber auch gut so, also wer am Anfang gewinnt, hat ja schon verloren, sagt man immer, und da war was dran. Da wurde mir dann mal der Tarif angesagt, dass ich hier also durchaus ein bisschen was tun müsste. Und bei der Wiederholung war dann auch alles fein. Und das war ganz cool, war war durchaus, eigentlich kann man sagen, mein Lieblingsfach auch Numerik war das. Also ein bisschen praktischere Anwendung, angewandte Mathematik, wo man also Algorithmen entwickelt, um die dann zum Beispiel auf Rechnern einzusetzen, wo man eben, weil ja ein Rechner nun mal in der Wirklichkeit existiert, nicht reine Mathematik anwenden kann. Denn zum Beispiel hat ein Rechner eben keinen unendlichen Speicher und kann nicht unendlich viele Zahlen speichern. Und da muss man sich überlegen, welche Zahlen soll er denn speichern und welche nicht. Und sich solche Sachen überlegen.
Das ja, ja, kommen wir nun.
Genau. Naja, was sind, also, du hast mich gefragt, insofern musst du die Antwort jetzt aushalten, dass.
Ja, aber die anderen auch. Ja. Bei mir wäre es ja nicht so schlimm. Ey,
ja. Ja, gut, schalt mal das Mikro aus. Ne?
Nein, die. Also, es geht gleich weiter.
Ja. Piep. Nein, die Mathematik ist wirklich, ich fand es immer faszinierend daran, dass sie nichts anderes braucht. Mathematik existiert halt nur für sich selbst. Und es ist nicht wie bei Physik zum Beispiel. Physik kann ohne Mathematik nicht funktionieren, geht einfach nicht. Und andere Wissenschaften auch. Manchmal wird Mathematik dann so ein bisschen abfällig als Hilfswissenschaft bezeichnet, als wäre es keine eigene, weil sie nicht in der realen Welt existiert. Aber sie genügt sich eben selbst und sie braucht nur sich selbst. Und
so wie bei mir.
Das ist, finde ich, schon mal ein sehr interessantes Konstrukt. Und dann natürlich die Logik an der Sache. Also Mathematik ist eben nicht Rechnen, was man in der Schule so hat und vielleicht glaubt, sondern im Gegenteil, es ist auch nicht schwierigeres Rechnen, sondern es ist Nachdenken. So ein bisschen philosophisch fast, aber formeller und kann total Spaß machen. Und das ist so ein bisschen wie vielleicht wie mit im Instrument spielen, dass es am Anfang sehr mühsam aussieht, wenn man das nicht kann, und es hört sich auch furchtbar an. Und
was fühlt sich furchtbar an.
Es würde, wenn ich was spielen würde, würde es sich furchtbar anhören. Ich spiele kein Instrument.
Nicht mal Blockflöte.
Genau, doch, das habe ich mal, ja, aber das hörte sich auch furchtbar an, schon in der Schule. Aber das ist es halt, ne? Und ab einem gewissen Grad fängt es halt an, wie Musik zu sein. Und so ist es auch mit Formeln. Also wenn ich zum Beispiel Formeln, wenn ich den Erdball habe, einen Erdball, und ich kann auf den Erdball ja keinen quadratischen Lappen legen, glatt anlegen, ohne dass er Falten wirft. Es gibt aber Abbildungen, die das können. Also mit Hilfe der Mathematik kann man praktisch Formeln. Ja, genau. Kann man zum Beispiel die Falten
bei Gesichtern eigentlich,
ja,
auch?
Ich verweigere die Diskussion. Ja, aber das Interessante ist, dass ich dann, wenn ich diese Falten rausrechnen kann und wenn ich Veränderungen machen kann, dass ich dann plötzlich Aussagen treffen kann, zum Beispiel eben über Landschaften, die nicht gerade sind wie in Hamburg, sondern die zum Beispiel Berge haben. Die Berge dürfen nicht zu steil sein manchmal und nicht zu viele eigene Falten haben. Genau. Aber ich kann damit halt viele Sachen machen, tatsächlich in der Praxis, von denen man so denkt, oh, ich wusste gar nicht, dass da Mathematik dahinter steckt. Aber ohne Mathematik wäre halt alles nichts. Und das fand ich eben immer sehr faszinierend. Und dann, aber während des Studiums gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass das Klischee, was man so hat, manchmal von der Mathematik, dass man denkt, da sitzen nur Verrückte, dass das auch der Wahrheit ein Stück weit entspricht. Und ich habe mich da immer ein bisschen fremd gefühlt unter den Mathematikern, so wie ich mich dann andererseits unter den Schriftstellern oder im Literaturbetrieb auch eben immer etwas fremd gefühlt hatte, weil die alle nicht rechnen können. Nicht? Und bei Mathematik können sie alle nicht schreiben. Und
braucht man auch ein Klischee beim Schreiben?
Nein, ich meine jetzt einfach, dass man, es schlagen sozusagen zwei Herzen in der eigenen Brust, und es war immer so, egal auf welche Seite man gegangen ist.
Mensch nicht klar.
Ja, genau. Also mit dem Typ Mensch, aber auch damit seinen Alltag nur damit zu verbringen. Also nach dem Studium dann, erstmal war es am Ende auch wirklich harte Arbeit, das Studium zu Ende zu bringen und nicht einfach irgendwann zu sagen, der Verlag entwickelt sich da immer besser und komm, das musst du jetzt wirklich zu Ende machen. Ich habe es dann zu Ende gemacht, aber es war für mich zum Beispiel keine Frage, dass ich danach nicht, weiß ich nicht, meinen Doktor da machen würde oder noch länger an der Uni bleiben würde. Also ich war dann froh, als das durch war.
Du hast also während des Studiums weiter geschrieben? Was hast du gemacht? Romane geschrieben?
Genau.
Also ich habe Romane,
ja,
richtige Romane,
Geschichten, also Geschichten
veröffentlicht.
Oder
nee,
nur für dich?
Nee,
wie gesagt, da waren diese John Sinclair-Geschichten.
Ja.
Und dann war 99, das war so Mitte des Studiums ungefähr, da habe ich im Fandom halt den Zaubermond Verlag kennengelernt, den Inhaber des Zaubermond Verlags. Der hat damals im Fandom, ja, also so innerhalb dieses Heftromanbereiches so, ne? Wo, also das war so der, also es
wurden ja so ein Insider Verlag oder?
Zaubermond meinst du? Ja, mehr, also ein Insider-Verlag. Also sehr, sehr klein.
Den gab es damals
schon. Der wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, Larry Brand und den Dämonenkiller wieder neu aufzulegen. Es war so halt die Zeit, wo, also 1986 war das große Heftromansterben, die ganzen Gruselserien, bis auf John Sinclair und ein paar wenige wie Tony Ballard, also im Prinzip bis auf das Bastei-Programm und selbst da, die haben federn lassen müssen, wurde eigentlich alles eingestellt. Und dann gab es kaum noch Grusel. Und dann, 10 Jahre später ungefähr, war so diese Zeit, wo die, die das alle gelesen hatten als Kind oder als Jugendlicher, in Lohn und Brot irgendwo waren, Geld verdient haben und gesagt haben, boah, ich wette doch gerne nochmal Larry Brand und ich würde da gerne weitere neue Sachen lesen. Und wenn das hier keiner macht, dann mache ich es halt selbst. Und da sind dann viele solcher Kleinverlage entstanden, so wie eben 5 bis 10 Jahre später dann, Anfang der 2000er, auch im Hörspiel im Prinzip dieselbe Geschichte etwas zeitversetzt begonnen hat. Und da ist eben auch Zaubermond entstanden. Und ja, der damalige Besitzer dann, ist wohl von 2 Leuten gegründet oder von einem, und dann kam der Thomas Born sehr schnell dazu und war der Inhaber und ja, der hat dann den Larry Brand sehr schnell abgegeben, aber der Dämonenkiller, also Dorian Hunter, lief dann noch weiter und das stockte aber alles etwas und dann habe ich halt da den Kontakt gesucht, habe eigentlich nur mitschreiben wollen am Dämonenkiller.
Da bist du tatsächlich mit dem Wunsch, dort mitschreiben zu können zu diesem Zaubermond-Verlag.
Genau, ja, genau. Ich wollte eigentlich den Dämonenkiller nur schreiben, das hat auch funktioniert, aber dann hat er ja Thomas Born, der ein Ladengeschäft hat, Schreibwarengeschäft, also ein größeres in Schwelm, und der Verlag war immer nur sein Zweitjob, sein Hobby sozusagen. Er hat dann gesagt, wenn du schon hier bist, dann kannst du ja noch jede Menge andere Sachen machen, also Lektorat und Organisation und so weiter. Und ich habe es auch gerne gemacht, es hat mir Spaß gemacht. Also war ich dann schnell auch so eine Art Redakteur bei Zaubermond und ja, habe dann eben auch mitgeschrieben und die Serie weiterentwickelt, auch als Exposé-Autor die nächsten Jahre. Und es kamen dann immer weitere Serien dazu. Durch den Kontakt zu Bastei Lübbe haben wir Lizenz gemacht von Madrex, von Professor Zamora, von noch vielen anderen Serien. Ich glaube, wir hatten eine Zeit lang 12 Serien bei Zaubermond, die alle quartalsweise mit 9 Büchern erschienen sind. Also es sind, glaube ich, über 1000 Bücher erschienen in den letzten 20 Jahren.
Ich habe das nicht mehr als Hefte gemacht, sondern
genau, als Bücher. Genau, als Bücher. Ja, das waren immer so, also Hefte hätte nicht funktioniert, dafür muss man einen Kioskvertrieb haben und so. Und das war damals nicht möglich, wenn du nicht ein großer Verlag gewesen bist. Im Buchhandel konntest du aber mit den Strukturen des Buchhandels konntest du besser umgehen und da konntest, also kannst du ja auch heute noch im Buchhandel ein Buch bestellen und das wird dann am nächsten Tag damals in die Buchhandlung, heute nach Hause meistens geliefert. Da konntest du eben deine Leser besser erreichen. So hat das funktioniert damals. Und deswegen hatte dann auch Zaubermond sich entschlossen, eben 4 oder 5 Dorian Hunter oder Dämonenkiller Hefte, wir haben es dann umbenannt in Dorian Hunter, um im Buchhandel mehr Erfolg zu haben. Weil Dämonenkiller, Schund, ne, wenn ich das schon sehe, Dämonenkiller, ist ja unseriös. Dann haben wir da 4, 5 Hefte zusammengepackt zu einem Buch. Und dann eben entweder als Klassiker neu rausgegeben oder neue Romane geschrieben. Ja, mittlerweile steuert Dorian Hunter gerade auch voll auf Buch 100 langsam zu, in 2 Jahren, glaube ich. Also 90, Buch 90 ist gerade erschienen vom Spin-off. Das Haus Zamis ist Band 52 erschienen, also schon, wie gesagt, insgesamt ungefähr 1000 Bücher dann bei Zaubermond. Das war so die...
Und du bist ja dann auch irgendwann Inhaber geworden.
Genau, das war 2006, das war... War so ein Zeitpunkt halt, ich hatte 2003 das Studium fertig gemacht und dann in der Zeit ging es halt langsam, also erstmal die Entscheidung wirklich, sich in der Ebene weiter zu bewegen.
Muss ich gerade sagen, dann hast du da also wirklich auch Mathematik an den Nagel gehängt.
Genau, ja, das war kurz vor Ende des Studiums, dass ich dann natürlich mir die Frage gestellt habe, wo soll das alles hinlaufen, willst du jetzt in eine Versicherung oder irgendwo hin, es gibt da also als Mathematiker genug Möglichkeiten, so ist das nicht, aber es erschien mir alles nicht so richtig attraktiv, weil dann eben auch diese ganze Sache mit Zaubermond, wo ich ja während des Studiums schon Redakteur war und immer mehr nicht nur also verdient im Sinne von, dass wir da reich geworden wären, aber es war halt, es erschien mir möglich, eine Existenz in diesem Bereich aufzubauen. Es war kein komplettes Irrsinnsprojekt, wie ich setze mich zu Hause hin, schreibe ein paar Geschichten und hoffe, dass ich überleben kann. Sondern es war schon etwas Konkretes, die Arbeit bei Zaubermond. Und deshalb hatte ich mich dann dafür entschieden. Thomas Born, damals eben Inhaber, hat das dankenswerterweise alles mitgemacht und unterstützt. Und war das eben so 3 Jahre lang. Und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, so 2006 etwa, dass ich dann sagte, ich muss mich halt für mich selbst entscheiden, wo der Weg hingeht. Also Redakteur beim Kleinverlag macht halt Spaß auf der einen Seite, aber irgendwann muss es eben auch mal ein bisschen mehr sein, muss es vielleicht auch mal ein Job sein, wo man vielleicht nur nicht sich selbst, sondern auch nochmal jemand anders ernähren kann. Oder man muss auch eine Perspektive haben und habe dann eben Thomas gefragt, wie sieht's aus? Du hast ja dein Hauptgeschäft und eigentlich siehst du dich nicht als Buchverleger, sondern es ist dein Hobby. Und dann habe ich ihm den Verlag abgekauft. War eine etwas schwierige Zeit damals. Ja.
So, dann hast du den Verlag gekauft und war der nächste Schritt dann auch die Sachen, die du im Verlag hattest, quasi auch hörspieltechnisch auszuwerten? Du hattest ja Dorian Hunter gerade erwähnt, das gehörte ja zum Verlag und du hast ja dann auch wann genau angefangen, die Hörspiele zu machen? Wann war das?
Das war 2008, kamen die ersten Dorian Hunter Hörspiele
raus. War das genau. So diese logische Weiterentwicklung, die für dich auch dann Verlag jetzt mit Material quasi, was mit vorhandenem Material und dann daraus dann auch wieder der alten Hörspielleidenschaft quasi so zu folgen?
Genau, das war auf jeden Fall eine große Aufgabe, sage ich mal. Also ich habe da die ersten 5 Folgen damals produziert und diese ganzen Investitionen halt am Anfang zu tätigen. Das waren, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 50.000 Euro oder so sind da über New Jordan gegangen. Also das war ich hatte auf der einen Seite den Kauf des Zaubermund Verlags und auf der anderen Seite die Produktion dieser ersten 5 Folgen Dorian Hunter. Und beides zusammen war halt eine deutlich 6-stellige Summe, die ich da persönlich zu stemmen hatte, die ich dankenswerterweise auch mit Krediten aus der Familie und so gewuppt habe irgendwie und wo man aber zu dem Zeitpunkt halt nie wusste, wie es dann weitergeht, ob man das Geld wieder einspielen würde, ne? Ob der Kauf sich rentiert, also die Buchseite des Verlags, die war halt noch relativ klar, weil diese Serien etabliert waren und funktioniert haben, aber beim Hörspiel hätte das natürlich auch alles in die Binsen gehen können.
Also das war halt kalte Wasser gesprungen.
Das war sehr kaltes Wasser am Anfang und wahrscheinlich hätte es die Hunter-Folgen 6 bis 10 auch nie gegeben, wenn wir nicht einen Produktionsauftrag für Leon Traumgänger noch bekommen hätten damals. Das war ein Kontakt, den ich zum Droste Verlag hatte, bei dem Sonderberg meine Serie erschienen ist, in Buchform. Ich hatte mit denen dann einen Vertrag über Sonderberg gemacht, über mehrere Bücher und parallel, das war Teil sozusagen dieses Deals, erschien Sonderberg als Hörspiel bei Zaubermond und bevor das alles dann startete, kam dieser Droste Verlag sogar noch zu mir und hatte dann Zaubermond beauftragt, dass ich dann ein Hörspiel mache, ein dreiteiliges zu Leon Traumgänger, zu einem ihrem Spitzentitel, ein fantastischer Roman war das, den sie damals im Programm hatten. Mhm. Und das war also kein Riesenauftrag, aber es war in der Situation, wo man eben jetzt da stand und die ersten 5 Folgen gemacht hatte und aber durch diese Verzögerungen, die immer da sind, bis dann Geld reinkommt, bis das mal im Laden verkauft ist und nicht nur da rumsteht, bis dann der Vertrieb das mal an dich auszahlt und du musst praktisch ein Jahr vorher schon Skripte schreiben lassen für die nächsten 6, 5 Folgen oder so, da war das zu dem Zeitpunkt verdammt wichtig, so einen Produktionsauftrag zu kriegen. Denn so gut Hunter halt auch ankam bei den Leuten, bis man dann wirklich mal was sehen konnte, das hat irre lange gedauert. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da nach 3 Folgen dann plötzlich man sagen kann, so ein Laden läuft und mach mal eben dann die nächsten 3 Hörspiele. Da habe ich grundsätzlich Respekt vor jedem, der das macht. Ne?
Aber wie du ja sagst, du hast ja dann tatsächlich auch noch eine weitere Serie in Angriff genommen und die quasi ohne Lizenz, ohne Vorlage, ohne alles. Richtig?
Genau.
Sonderberg.
Genau, das war eben komplett eine Eigengeschichte, wo ich auch mal ein bisschen weg wollte von diesen Gruselsachen, die da alle so im Verlag laufen und auch von Dorian Hunter und mal so ein bisschen freier agieren wollte. Also ich hab sozusagen immer dann, wenn ein bisschen Geld übrig war, in irgendeiner Ecke noch was rumlag oder ich irgendwo was zusammenkratzen konnte, dann habe ich das erstmal in die nächste Produktion geschmissen. Also das ist wirklich ein bisschen manische Züge, aber so ist das eben.
Ja, Sonderberg höre ich ja eigentlich auch ganz
gerne, muss ich sagen. Und ich finde, dass die Serie ja so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du damit viel Geld verdienst mit dieser Serie. Das macht sie aber umso interessanter. Sie ist halt irre detailverliebt, finde ich, was Dialoge und die ganze Handlung angeht. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über die Serie, und das ist ja schon so ein Herzensprojekt, glaube ich, von dir, was du da machst, ne?
Ja, es ist halt, wie gesagt, was ganz anderes. Es sind historische Krimis, die spielen im 19. Jahrhundert. Es wird oft mit Sherlock Holmes verglichen, also von der Thematik her so, nicht? Weil da eben auch ein Detektiv dabei ist, mit Unterstützung, mit einer Assistentin, nicht keinem Assistenten, einer Doktoressa Watson, kann man sagen. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht der Punkt, dieser Vergleich mit Sherlock Holmes, sondern ich finde es viel interessanter, die technischen Entwicklungen im 19. Jahrhundert, die halt auf der einen Seite aus heutiger Sicht sehr einfach sind. So der Phonograph zum Beispiel als Vorgänger des
Telefons, genau. Den ich ja letztens erst noch wieder gehört habe.
Wo sie eben bei der Polizei Telefon bekommen.
Wo er dieses Telefon in der Hand hat, damit telefoniert, und dann ist es fertig und dann gibt es irgendwie so eine 5-sekündige Pause und dann fragt er, muss ich jetzt noch irgendwas machen oder soll ich es einfach hinlegen?
Ja. Ja, weil das alles neue Geräte sind, man weiß es nicht. Aber man kennt genau diese Situation halt von heute. Ne? Ob es Handys sind, ob es irgendwas ist, was in den letzten 30 Jahren entwickelt wurde. Es ist wie so eine Art Parabel auf die Gegenwart, finde ich. Vieles, was da bei Sonderwerk stattfindet. Die Entwicklungen sind aus heutiger Sicht halt einfach damals. Eben Telefon, der Phonograph, sagte ich eben, als Vorläufer des Grammophons oder des Plattenspielers. Das wird auch thematisiert. Es wird thematisiert, dass in Düsseldorf die erste feste Rheinbrücke gebaut werden soll. Die Handlung spielt in Düsseldorf, die auch damals wirklich gebaut wurde. Vorher gab es nur so eine Schiffsbrücke, die auch
Schiffen... Gibt es einen Grund für Düsseldorf?
Bitte?
Gibt es einen Grund für Düsseldorf?
Der Droste Verlag war in Düsseldorf und ich hatte auch meine Zeit...
Hamburg war ja eigentlich für dich
ja, damals war ich schon wieder in Hamburg, aber ich hatte auch eine Zeit lang da am Niederrhein gelebt. Insofern gab es da schon eine Verbindung. Also das ist sehr, sehr regional bezogen und recherchiert, also über die Departementalirrenanstalt zum Beispiel da, über Grundstücksspekulationen im Zusammenhang mit der Brücke. Also in dem Augenblick, wo Düsseldorf eine feste Brücke bekam, wurde natürlich in Oberkassel auf der anderen Seite ordentlich mit Grundstücken spekuliert. Mhm. Das ist ja wie gemacht für einen Kriminalfall. Und da gab es halt immer wieder, also habe ich dann mit dem Archiv da in Düsseldorf kommuniziert, mit der Frau dort, und habe mir von ihr noch viele Tipps geben lassen und Unterlagen. Ich habe zum Beispiel heute noch eine wissenschaftliche Arbeit über die Verwaltung in Düsseldorf im 19. Jahrhundert, wo zum Beispiel drin steht tatsächlich, dass das Polizeirevier die Telefonnummer 48 hatte damals. Ich glaube, es war die 48. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es wird auch in einem Sonderberg-Hörspiel dann korrekt angegeben, wenn Mini Kogner, die Assistentin von Dr. Sonderberg, stolz die Telefonnummer weitergibt. Sie können das Kommissariat unter der 48 erreichen. Ja, und diese technische Seite ist auf der einen Seite der Punkt bei Sonderberg, und der andere sind die Charaktere in der Tat, dass ich fand es schon immer interessant, wie Menschen aneinander vorbeireden. Und das nicht nur, weil sie sich nicht zuhören wollen, sondern auch, weil sie unterschiedlich sind, weil sie sich nicht verstehen buchstäblich. Und das passiert bei Sonderberg auch sehr viel, und das macht mir sehr viel Spaß, weil da auch das Spiel der Figuren wichtig wird, wie sie sich verhalten, wenn zum Beispiel eine Diva auf einen zurückhaltenden, introvertierten Menschen trifft, wie gehen diese völlig verschiedenen Leute miteinander um. Deshalb sind die Charaktere bei Sonderberg auch so oft ein bisschen humoristisch überspitzt, weil sie dann eben in Extreme verfallen. Ja? Aber ich seziere sozusagen gerne, ich beobachte gerne, wie Menschen miteinander reden, oder besser gesagt eben nicht miteinander, sondern nebeneinander aneinander vorbeireden.
Ja. Das kommt auf jeden Fall sehr gut rüber, muss ich sagen. Und es macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Und manchmal sogar viel mehr, als dem eigentlichen Kriminalfall zu folgen.
Das kann sein, ja. Es sind auf jeden Fall Charaktere, die mir auch sehr wichtig sind. Also, um jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang, zu dieser handwerklichen Geschichte, dass da einfach viel Zeichnung drin steckt eben. Ne? Das, dadurch, dass es ja auch zwei Bücher zu Sonderberg gibt, dass ich mich halt sehr viel mit diesen Hauptfiguren beschäftigt habe und dementsprechend die auch jederzeit in Situationen agieren lassen kann, ohne zu überlegen, was würden die denn da eigentlich machen? Sondern für mich leben die und existieren. Und das ist völlig klar, wie die sich da verhalten.
Und ist Sonderberg eine Lizenz zum Gelddrucken?
Spielgeld. Ja, es ist verdammt schwierig. Also es ist überhaupt, aus meiner Sicht ist es praktisch unmöglich, heutzutage eine Hörspielserie noch zu etablieren. Vielleicht mit einer großen Marke kann sein, dass man da eine Chance hat, aber Hut ab vor allen, die es probieren. Und das kann man wirklich, egal auf welchem Produktionsniveau, sagen. Ich habe Respekt vor jedem, der unternehmerisch in dem Bereich tätig ist. Und das ist ein echt hartes Brot und viel härter, als man sich das da draußen als Hörer vorstellt. Und als es in Foren kommuniziert wird mit allen schlauen Ratschlägen, die da oft so sind und die auch okay sind sicherlich. Aber wenn man seine eigenen Euros investiert, ist es eben immer noch was anderes, als nur darüber zu reden. Mhm. Das ist einfach eine Tatsache.
Wird es denn noch einen geben, ein Sonderberg?
Das hoffe ich doch sehr. Also es ist leider mitunter ein Zeitproblem und ich möchte so einen Fall eben auch nicht einfach im Vorbeigehen schreiben. Deshalb führt das dann meist dazu, dass ich gar keinen schreibe, so wie im letzten Jahr und auch davor. Es gab 2016 einen, aber davor war auch 2 Jahre keiner. Also es ist rar gesät im Augenblick, aber es soll auf jeden Fall weitergehen.
Gut, wir haben, glaube ich, die 2 Stunden voll.
Danke dir für die Zeit, für die Geduld.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade erst anfangen. Du wirst es ja alles zurückbekommen. Nicht die Kekse, die bekommst du nicht mehr zurück, die ich gegessen habe, Gott sei Dank. Aber wenn wir dann zum umgekehrten Interview kommen. Ne?
Ja, schauen wir mal. Also in 12 Monaten irgendwann.
Genau.
Ja gut, dann würde ich sagen... Das war der Dezember-Podcast. Haben wir jetzt noch die Vorschauen?
Ja, und wir haben hier noch eine Flasche, die wir jetzt noch aufmachen und die letzten Kekskrümel, die wir vertilgen müssen, während ihr euch die Vorschauen anhört. Ne?
Genau. Ja, dann hört euch die auch einfach mal an.
Prost.
Prost.
Am 21. Dezember 2017 erscheint John Sinclair Classics Folge 32, das Todeskabinett.
Millie Drake, die Tochter des Scotland Yard Commissioners Jonathan Drake, verschwand spurlos aus einem Internat in Tonbridge. Ausgerechnet in jener Stadt, in der mein Erzfeind Dr. Tod einst seinen Feldzug begonnen hatte. Nur ein schlechtes Omen oder endlich ein Hinweis auf mein Silberkreuz, das Dr. Tod vor seiner Vernichtung hatte verschwinden lassen. Ich folgte der Spur des Grauens und geriet ins Todeskabinett.
Schlüpf rein.
Und du bist sicher, dass keiner hier ist?
Vergiss es. Im Sommer komme ich manchmal mit meinen Tanten hierher. Aber im Moment...
Verstehe ich. Ist ja auch arschkalt hier drin.
Warte. Soll ich den Kamin anmachen?
Nein, das dauert zu lange. Ich muss um 12 wieder auf dem Zimmer sein. Stafford macht noch seinen Kontrollgang.
Dieser geile alte Sack.
Hast du das wirklich gesagt, Louis?
Ich...
Aber ich weiß, wie wir es uns hier drin ein bisschen gemütlicher machen können. Auf dem Sofa. Unter einer Decke.
Meinst du wirklich?
Warum sind wir denn sonst hier? Na komm schon. Jetzt hab dich nicht so.
Naja, weißt du, ich hab noch nie vorher mit... Und außerdem bin ich ein bisschen...
Oh, schüchtern? Was du nicht sagst, Louis. Aber das mögen wir ja so an dir.
Wir?
Ich hab Janet jedenfalls gesagt, dass sie keine Chance bei dir hat. Nichts zu machen.
Janet? Aber...
Mein Posterboy gehört mir ganz allein. Na, was haben wir denn da?
Hast du das gehört?
Ach, bestimmt nur ein Kaninchen oder so.
Oder meine Tanten.
Meinst du das ernst?
Das verstehst du nicht. Wenn die rauskriegen, dass ich hier bin... kriege ich bestimmt wieder Stubenarrest.
Was? Meine Güte, Louis, du bist keine 13 mehr.
Ich sehe nur kurz nach, okay? Bin gleich wieder da.
Meinetwegen.
Du kannst ja vielleicht doch besser den Kamin anmachen.
Janet?
Tut mir leid, Millie, aber ich dachte, ich rufe lieber mal an.
Keine Sorge, alles Chico. Zu Chico, würde ich sagen.
Was? Du meinst, der steht nicht auf dich?
Doch schon, aber... Hey, er kommt wieder. Ich muss Schluss machen.
Aber denk dran, um 12 musst du hier sein.
Wegen Stafford? Ja, ich weiß. Bis nachher. Und Louis, was gefunden? Oder haben deine Tanten vielleicht... Wer sind sie? Wenn das ein Scherz sein soll, dann finde ich das überhaupt nicht... Louis! Louis! Hilfe!
Am 26. Januar 2018 erscheint John Sinclair, Folge 119. Drei Herzen aus Eis.
Drei Mordopfer. Drei jungen Frauen, denen der Mörder brutal das Herz aus der Brust geschnitten hatte. Was zunächst nach einem gewöhnlichen Serienkillerfall aussah, entpuppte sich für Suko und mich schon bald zu einem Albtraum, als wir erkannten, wen der Killer als nächstes Opfer ausgewählt hatte. Jane Collins.
Wer ist da?
Ist das der Anschluss von John Sinclair?
Wer spricht da?
Schön, dass Sie einen Moment erübrigen können, Miss Collins.
Wer sind Sie?
Ich dachte, Sie vermissen ihn vielleicht. Den Würfel. Nicht, dass er Ihnen zustehen würde, aber der Tod unseres gemeinsamen Feindes Arconada hat eine neue Situation geschaffen, von der Sie vielleicht profitieren könnten. Der Würfel würde Ihnen sehr viel Macht verschaffen.
Wer sind Sie?
In Sinclairs Briefkasten finden Sie ein Handy. Damit erfahren Sie bei Zeiten, wann und wo.
So, jetzt sind die Flaschen fast leer. Und, dann bleibt uns auch nicht mehr viel übrig. Bis auf den nächsten Podcast. Der müssen wir natürlich ankündigen. Ne? Der nächste Podcast. Tja, da guckst du. Ich hab's hier.
Ach, du
Wo
Scheiße.
Hast du deinen Zettel, ne? Wo hast du den Zettel?
Ich habe nur den Zettel mit den Fragen an dich mitgenommen und den anderen habe ich jetzt vergessen.
Ja, siehst du. Aber ich habe ja...
Gut, dass du deinen elektronischen Zettel dabei hast.
Meinen elektronischen Zettel, genau. So, der nächste Podcast erscheint am 9. Februar, Freitag, der 9. Februar im neuen Jahr 2018.
Der nächste Podcast erscheint am 9. Februar 2018.
Tja, würde ich sagen, bis dann, wir hören uns.
Am 9. Februar 2018. Schöne Weihnachten für euch.
Ja.
Kommt gut ins neue Jahr.
Genau. Feiert nicht zu viel, trinkt nicht zu viel, ganz wichtig, und hört vor allem noch mehr Sinclair.
Ja, also Sinclair statt Böller, würde ich doch einfach mal sagen, oder?
Genau, ja.
Gut, wir sehen uns im nächsten Jahr.
Bis dann.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.